Der Goldstückli Podcast mit neuer Musik von Scrounge, Kokoroko, Lobsley, Papa Rudd, Akut, Gordy und mir, Lining.
Weil nicht alles glänzt, was Gold ist hier.
Goldstückli, der Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das? Proudly produziert von
Bose Park Productions.
The go, 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 all still for you.
Trommelwirbel! Und großes Hallo! Mein Name ist Vinson, Urli Hefliger, der die Beckenschläge gerade simuliert hat, sitzt mir gegenüber. Und Li Ning ist unser Gast am heutigen Tage. Eine Renaissance-Person, möchte ich sagen, denn er hat alles drauf. Er ist nicht nur Sänger und Schauspieler und Model, nein, er ist auch Art Director, Kameraperson, Tänzer, Choreograf und noch vieles weiteres.
Toller Mensch.
Ja, wir könnten im Prinzip eine Dreiviertelstunde Ausgabe des Goldstücklis aufzeichnen.
Die Mythen. Ja, die Mythen des Li Ning.
Ja, mit den Mythen und Berufsbezeichnungen des Li Ning. Wir müssen die Begrüßung aber auch formulieren mit den Worten Happy Birthday!
Happy Birthday!
Und Release Navidad! Er hat heute Geburtstag. Thank und you. Eine Single hat er auch noch veröffentlicht. Gleich zwei Geburtstage gibt's heute zu feiern im Li Ning-Umfeld.
Can you believe it?
Ja, fast nicht.
Heute und ist es der 26. und ich bin 26.
Oh, das ist was für ein It's Urli, magic. Das ist so ein Numerologe.
Ja, ja, das finde exactly. ich mega, finde ich gut. Yeah. Bist du eigentlich noch Löwe oder nee, schon Jungfrau?
Ich bin Jungfrau.
Oh, die Erste?
Nee, der 23. ist der Erste. 23. Das ist eine ganz lustige Geschichte, weil mein Gitarrist Leon hat am 23. Geburtstag und hat sein ganzes Leben lang gedacht, er wäre Löwe.
Mit dem Leon als
Vorname. Leon ja. genannt.
Ja, sehr lustige Geschichte.
Bis er uns kennengelernt hat und wir ihm gesagt haben, nee, in unserem Jahr war das schon Jungfrau.
Autsch!
Ach, das hat sich geändert.
Ja, ja, es ist swappt manchmal. Ne?
Oh, verstehe.
Okay.
Wie geht's dir heute? Hast du ein bisschen reingefeiert? Bist du fit? Bist du fit für einen Podcast?
Mir geht's gut. Ich habe heute sehr viel getwerkt zu Kendrick Lamar und Rihanna.
Du hast getwerkt?
Getwerkt okay. in meinem Zimmer. Bin ein bisschen durchgedreht.
Er ist noch Twerker. Hast du
ich
vergessen?
Ich bin auch Twerker. Ja. Professional Twerker. Yeah,
part of the twerking class.
Yes, yes. Nee, mir geht's super. Ich freue mich. Ich habe Bock. Ich glaube, das Video wird die Leute umhauen. Mhm. Wir haben das in Kalifornien im März geschossen.
Okay.
Ist eine geile, geile Erinnerung und ich freue mich, den heute auch noch rauszuhauen.
Ja, es ist schon ein toller Tag. Release Navidad und Happy Birthday an einem Tag, das stelle ich mir ziemlich spannend vor.
Und on top of it ist heute Abend eine Ausstellung von zwei Fotografinnen, Freundinnen von mir, in der Ausstellung ich auch drin bin.
Ah, okay, als Model Ach, quasi.
Als, ja. Also auf den Fotos.
Ah, das ist der Teaser auf deinem Insta-Profil, ne?
Ja.
Von Sophia Emmerich, das
ja,
war die
genau,
Ausstellung.
Okay, alles klar.
Genau, genau.
Wie lange geht die noch? Weil das ja, bis der Podcast jetzt veröffentlicht ist.
Heute ist Vernissage.
Ah, sehr gut. Dann ja. ist ja noch eine Weile da.
So ein visuelles Projekt, ne?
Mhm.
Für die ganze Community und
genau.
so.
Genau, ja. ja. Voll schön.
Werden wir, glaube ich, noch viel drüber reden, auch über diese ganze Thematik, die diese Ausstellung oder diese Performance auch so beinhaltet.
Ja,
ne?
voll, ja. ja.
Wir haben auch heute neue Musik im Angebot, die wir euch vorstellen wollen, auch unter Zuhilfenahme unseres Gastes, der uns erklären wird, wie er das so findet, was wir hier so rausgefunden haben. Bevor wir uns mit der neuen Musik beschäftigen, werden wir natürlich auch nochmal die neue Single von Li Ning spielen. Das wird jetzt gleich unser erster Programmpunkt sein.
Als Geburtstagsgeschenk.
Ja, aber dafür möchte ich nochmal wegen des Geburtstags eigentlich mich zurück imaginieren in diese Kindheitsmomente des Li Ning, denn das ist immer wieder ein Thema in Interviews und das ist auch ein interessanter Punkt, finde ich, dass du in so einem besetzten Haus im Prenzlauer Berg groß geworden bist und du sagst auch immer wieder, das hat dich geprägt und es hat auch vielleicht was damit zu tun, dass du der Künstler bist, der du heutzutage geworden bist. Wie muss man sich das vorstellen? 25 Leute haben da gewohnt und du mittendrin und du hattest da so eine besondere Freiheit, die du da leben konntest?
Ich hatte da so mein kleines Zimmerchen. Mir wurde dann manchmal Essen gebracht. nee, meine Mom, so in den, nach dem Mauerfall war Ost-Berlin noch total zerstört und der Senat hatte damals so Selbsthilfe oder so Programme, Förderungen gegeben, in denen Leute Grundstücke aufkaufen konnten, neu aufbauen konnten, um einfach die Infrastruktur wiederherzustellen. Und meine Mutter war befreundet mit einer Gruppe von jungen ArchitekturstudentInnen, die damals entschieden hatten, das zu wagen und so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und so ist es so ein bisschen entstanden. Und dann hat meine Mom, Rita, hat irgendwie 2,5 Jahre, glaube ich, auf der Baustelle gelebt. Die haben richtig alles ausgebaut und dann halt so ein geiles soziales Projekt gestartet, wo sie auch damals in Prenzlauer Berg, ich meine, Prenzlauer Berg war der Ort, wo die ganzen Clubs waren, die ganzen KünstlerInnen, so in den Anfang 90er. Und sie haben super viele Partys geschmissen, hatten einen Club und eine Bar, haben aber auch so Events gemacht, wo sie den ganzen Kiez zusammengeholt haben und, keine Ahnung, Flohmärkte, Weihnachtsmärkte etc., um einfach so ein Gefühl von Zusammenhalt und Community zu schaffen. Und ich meine, das ist ja auch das, was mich irgendwie total bewegt, so dieser Gedanke von Community, Zusammenhalt, Austausch, ja, voll.
Weil ich auch gelesen habe in einem Interview, dass dich zum Beispiel geprägt hat in dieser Wohnsituation, dass du beobachten konntest als Kind, wie sich Erwachsene zusammen auf so ein Sofa gesetzt haben und mal ein Problem besprochen haben, ganz in Ruhe. Also, dass man eigentlich so einen Konflikt hatte und dass man dann aber nicht angefangen hat, sich anzuschreien oder zu schubsen, sondern gesagt hat, so, jetzt setzen wir uns mal zu zweit oder vielleicht auch sogar in der Gruppe hin und reden da mal drüber.
Also, es wurde auch geschrien. Ja. Es wurde auch sehr problematisch teilweise. Es nennt sich auch Supervision. Nee, aber ja, voll. Auf jeden Fall. Und aber auch einfach, wie Leute über tabuisierte Themen geredet haben. Sex, Körper. Das war so früh drin. Und dann in der Schule, das war auch ein Grund, warum ich das strange Kind war, weil ich kein Problem hatte, darüber zu reden, was so passiert. Und alle waren so, hä, Mann, warum redest denn du? Und ich war so, hä, passiert doch mit euch auch.
Und ja, und ich meine, dieser Gemeinschaftsgedanke ist dann vielleicht auch so die Basis gewesen für dich, für diese Chosen Family, von der du ja ganz oft sprichst.
Ja.
So, ne? Wo man ja auch nicht in die Familie, in die man hineingeboren wurde, das als Familie sieht, sondern eigentlich den ganzen gleichgesinnten Freundinnen und Freundeskreis drumherum, ne?
Voll. Und ich glaube aber, das ist auch Berlin. Also, oder vor allen Dingen war es auch Berlin. Gerade im Moment ist Berlin so sehr schnelllebig wieder. Aber ich meine, das war so ein Ort oder ist ein Ort, an dem Leute einen immer wieder auffangen können und wo Leute auch hinkommen, weil sie hier sein wollen. Also ich habe das Gefühl, in Berlin mehr als woanders haben die Leute Bock, in WGs zu wohnen, haben Leute Bock, irgendwie dieses soziale Leben zu leben. Und während irgendwie in London Leute gezwungen sind, zusammen zu wohnen, weil es ultra teuer ist und überhaupt keinen Bock aufeinander haben, ist hier tatsächlich so ein Ding, wo man sich abends trifft, zusammen kocht, zusammen Drinks hat und so. Also es passiert ein ganz anderer Austausch. Und das so früh mitzubekommen und auch immer wieder zu merken, okay, die Leute haben wirklich, wenn es einem schlecht geht, sind die Leute am Start. Ja. Und irgendwie selbst irgendwie die Eltern von meinen Freunden sagen, hey, komm hierher, wir haben ein Zimmer frei oder ja, was geil. Auch immer. Also weißt du, so, es ist einfach so eine ganz andere offene Liebe, die hier praktiziert wird.
Wenn ich jetzt so kulturpessimistisch werden wollte, und also ich meine, manchmal bin ich auch so ein grumpy old man schon, ne? Und wenn ich der jetzt werden wollte, würde ich sagen, ja, wir haben es jetzt hier mit der letzten Generation dieser Art von KünstlerInnen zu tun, denn das gibt's ja gar nicht mehr. Also es gibt ja jetzt nicht mehr diese Häuser im Prenzlauer Berg, wo man so frei aufwächst. So.
Ja, aber es wird so alles geben.
Alles so kapitalistisch durchorganisiert, dass die müssen alle einen Job machen. Keiner ist da mehr Künstler in dem besetzten Haus.
Weißt du? I doubt it. Aber ja, die Leute sind boring geworden. Die Jugend ist ein bisschen boring.
Ja, aber nee, ich glaube eher umgekehrt. Ich glaube, es ist eher die erste Generation, die anfängt, irgendwie neue Werte wieder hervorzuheben. Sein, ja. Oder maybe. Irgendwie einfach zu, wie sagt man das?
Danke, dass du mich aus meinem pessimistischen tiefen Loch rausgeholt hast.
Mach ich sehr gerne.
Nee, wirklich. Das tut mir jetzt richtig gut. Puh.
Aber honestly, also I'm craving opposition. Ich will, also so auch während der Pandemie war ich die ganze Zeit so, hey Teenies, was macht ihr?
Ja.
Ihr müsst leben. Also so, seid doch nicht okay mit allem, was um euch herum entschieden wird.
Mhm.
Ja. Du findest sie boring. Du findest die aktuelle Jugend boring. Also natürlich auch die Adoleszenz, ne? Jetzt nicht nur die Jugend. So, ne?
Nee, ich finde sie krass inspirierend. Es gibt crazy Leute.
Ja, das glaube ich auch.
Und also gerade auch so diese ganze, wie smart die sind, wenn ich mir auch so Fridays for Future angucke, was die da auf die Beine stellen immer wieder. Ich bin ja, arbeite manchmal mit denen. Ist absurd. Also total crazy, wie auch Musik. Ich meine, dann kommen manchmal Leute, die Sachen selbst produzieren. Und ich bin so,
ja, das ist echt krass.
Woher? Nee, also ich finde sie nicht boring. Ich wünsche mir nur manchmal ein bisschen mehr
Pupf im Arsch.
Street Credibility.
Ja, aber ich meine, das ist ja auch unter Umständen was, woran du mitarbeiten kannst oder woran du mitarbeitest. Denn das ist ja auch so, dass deine Musik, du hast auch mal in einem Interview gesagt, du siehst sie jetzt gar nicht so unbedingt als Sänger, sondern du bist so ein Motivator für Dialog. Also du willst quasi mit deiner Musik jetzt nicht unbedingt dazu anregen, also natürlich auch dazu anregen, dass man tanzt und mitsingt.
Ein Supervisor.
Ja, genau. Aber eigentlich bist du, ja genau, der musizierende Supervisor, der sagt hier, mein Song will euch übrigens auch sagen, wir müssen mal über bestimmte Dinge sprechen. Ist ja eigentlich so. Ja, kann man schon so formulieren.
True.
Glaube ich. Und so ist es vielleicht auch, um jetzt mal den Übergang zu wagen, zur ersten musikalischen Nummer am heutigen Tage. So ist es vielleicht auch in der neuen Single Love, die mich total überrascht und geflasht hat, weil es was ganz anderes ist, als was ich von Leaning erwartet hatte. Das Video wurde in California gedreht. Der Künstler trägt einen blonden Haarschopf during the video. Und es sieht sehr nach California auch aus, finde ich. Ja. Wir hören uns das Ding einfach mal an. Zieht die Tanzschuhe an, Freunde und Freundinnen da draußen. Hier ist Leaning mit Gold. Mit Love. Entschuldigung.
Wir sind Gold.
Golden Love.
We are Gold. Golden Love.
Gut. Aber schön auch, wie sie Gold.
Ja. Ich hab's dir voll geglaubt.
Oh, also, ist meine Single Gold?
Shit, ich hab einen Fehler gemacht. Wir müssen den Titel ändern.
Ja, sorry.
Goldstückli, der Podcast.
Sehr Disco, sehr Disco.
Sehr Disco.
Ich find's also, wunderbar.
So Durig im Tongeschlecht. Also ja. Ich habe wirklich, mein Leaning-Höreindruck war immer, dass da im Refrain musste schon auch mal ein Mollakkord vorkommen. Und es ist oft auch so ein getragenes Klavier, das so verhallt war, in einem großen Raum aufgenommen oder großer Raum draufgerechnet. Ist ja mittlerweile das Gleiche. Aber also, ich war wirklich die erste Sekunde von dem Lied, war so, what? Was geht denn hier ab? Und dann finde ich auch noch geil, wie deine Stimme, die ich halt auch in diesen getragenen Kontexten kenne, wo die Eins nicht so wichtig ist. Weißt du, wo du auch mal hinter der Eins singen kannst. Na, ist doch so. Und jetzt machst du aber und du musst drauf sein auf der Eins und das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Ich bin richtig geflasht.
Ja, ich war sehr glücklich, weil ihr wisst es, die Labels wollen alle Disco. Also seit 5 Jahren gefühlt ist alles, was ein Label will, ein Disco, Dua Lipa, The Weeknd, Bruno Mars, Hits, irgendwas. Und ich war die ganze Zeit so, ich mach kein Disco, that's not me, whatever. Und dann haben wir diesen Song geschrieben und es ist auch so, der Song geht eigentlich, der klingt so ein bisschen leicht, aber es geht eigentlich um auch so eine toxische Beziehung. Mhm. Aber auch, why not? Manchmal ist es halt so und manchmal will man es auch und manchmal ist es auch ein bisschen geil, in einer toxischen Beziehung zu sein.
Echt?
Okay. Ja, why not? Ich meine, Spannung.
Exciting.
Ja. Exciting. I mean.
Ja. Also ich würde jetzt mal gerade sagen, ich kann da auch ein Lied von singen, aber erstmal wäre das jetzt zu persönlich, würde so Geschichten raus, ich müsste dann Geschichten erzählen, die zu persönlich sind und zweitens kann ich eben kein Lied von singen, sonst hätte ich ja eins geschrieben.
Kann er noch kommen.
I did. Und es war überhaupt nicht geplant als ein Disco-Track, der klang anders und dann irgendwann haben wir so angefangen, Gitarre draufzulegen und es hat sich so entwickelt und plötzlich haben wir es angehört und waren so, okay, es ist ein Disco-Track. Aber halt einer, den ich machen wollte und nicht, weil ich einen Disco-Track schreiben musste.
Ja, aber jetzt nicht Dua Lipa-Style, sondern, also nichts gegen Dua Lipa, sondern eher 70s Studio 54.
Voll,
ne?
Safe.
Ja.
Und was ich aber auch gut finde und was für mich auch neu war, ist, dass deine Stimme in einer anderen Tonlage funktioniert im Refrain als bisher. Also, dass du dann nochmal eine Nummer höher gehst und auch nochmal so einen eigenen Ton gefunden hast. Mhm. Weil das ist, der Refrain ist für mich fast wie so ein Kylie Minogue-Song oder so. Insofern ist die Möglichkeit Richtung Hit. Also die Straße ist geebnet, gepflastert.
Da kommen gerade Herzen aus
Lenings Augen. So.
Ja gut, hätte auch schief gehen können. Kylie Minogue, die einzige Künstlerin, die ich überhaupt nicht leiden kann.
Währenddessen bin ich im Studio, fühle mich wie Mickey Mouse.
Aber du sagst, die Labels wollen und drücken und wollen Disco haben. Bei dir muss man das schon erklären, also du bist ja in einem sehr überschaubaren Umfeld, so, ne? Also du bist bei Humming Records jetzt neu unter Vertrag genommen worden und das ist ja ein kleines Label, wo Leute arbeiten, die ja wirklich wollen, dass es dir gut geht.
Voll, die sind großartig. Ich liebe die. Das ist das erste Mal, dass wir so richtig krasse, geile Gespräche haben.
Okay.
Austausch, kreativen Austausch. Es ist irgendwie aufregend und es geht halt um die Person und ich glaube, es ist auch wichtig. Also ich meine, ich habe irgendwie Musik angefangen und hatte überhaupt keine Ahnung, was ich mache. Ich wollte nie Musiker werden. Es war alles halt so total aus Versehen. Und jetzt in der Zeit habe ich aber voll viel gelernt. Ich habe vor allem gemerkt, irgendwie, was brauche ich selber, was will ich machen. Und ich habe eben nicht diesen Popstar-Traum, wo ich so bin, okay, I'm just devoted to whatever people ask me to do. Und ich meine, es gibt genug Leute, die das machen und ich habe totalen Respekt davor zu sagen, okay, ich renne jetzt mit dem Pop-Game und zieh durch und lass mich dabei irgendwo stehen.
Ja.
Aber das kann ich nicht machen. Ja. Das will ich nicht machen. Und jetzt inzwischen zu wissen, okay, was ist das, wo ich hin möchte? Ich bin jetzt gerade aus London wiedergekommen und habe angefangen, an dem nächsten Projekt zu schreiben. Ich habe ein halbes Jahr Pause gemacht und brauchte aber auch dieses halbe Jahr, um wieder zu merken, okay, was will ich eigentlich machen und wo will ich hin und was ist die Message, die ich rausbringen möchte. Und ich kann nicht einfach nur so zack, boom, irgendwie, ja, Love-Songs. Und ich weiß, die meisten Songs klingen nach Love, aber die meisten Songs
sind überhaupt
nicht
über
Liebe eigentlich.
Ja. Aber ich finde das ganz interessant, was du gerade beschreibst, denn das ist ja auch ein bisschen die Krux mit dem Protagonisten im Utopia-Umfeld sozusagen. Das ist ja eine ganze Welt, die du da entwickelt hast. Und da wird auch noch eine ganze Video-Filmwelt drum entstehen. Das weiß ich, weil ich in einem Video mitspielen dürfte.
My favorite. Bescheiden, ja. Yes.
Ich habe das nicht recherchiert, ich war dabei. Motherfucker.
Steht im Credits.
Da hast du mir das ja so ein bisschen erklärt, dass also in Utopia geht es ja auch um einen Star, der es total geschafft hat, der Hollywood durchgespielt hat und dann aber feststellt, ich habe mich irgendwo auf dem Weg dahin verloren. Also genau das Phänomen, was du gerade sagst, dass du verhindern willst. Und um diese Person herum wird es ja so eine ganze LP geben. Und das ist ja, stelle ich mir auch ganz gut vor, dass man quasi in der Fiktion zumindest die Figur entwirft, die man nicht sein will, weil dann ist man ja schon relativ nah dann vielleicht da dran, was man werden möchte.
Ja, oder auch die Person, die man merkt, in die man sich langsam ein bisschen entwickelt, vielleicht. Also weißt du, also so, ich glaube, gerade wenn wir losrennen, und ich meine, ihr habt jetzt ja auch ewig lange irgendwie ein Game durchgezogen, wenn man losrennt, dann passiert es so schnell, dass man in so einen Tunnelblick gerät und eben nicht mehr anfängt, sich zu reflektieren und nicht mehr guckt, okay, was passiert hier eigentlich, weil du einfach Scheuklappen aufhast. Und ich merke das total auch so mit. Ich hatte so einen Moment im Sommer, wo ich so war, ich sehe meine Freunde überhaupt nicht mehr. Und ich liebe die. Und ich habe so in meinem Privatleben ist, I'm thriving. Also so, ich habe die tollsten Freunde, eine wunderbare Familie, irgendwie eine schöne Wohnung. Und irgendwann war ich so, ich habe überhaupt gar keine Zeit mehr. Also warum nehme ich mir keine Zeit für die Dinge, die ich liebe? Weil ich irgendwie denke, ich mache jetzt hier was auch immer. Bullshit.
Ja, dafür wird man ja nicht Künstler eigentlich, nee, ne? Dass man dann noch mehr unter Zwängen leidet. Und das ist auch ein Spruch, den ich in fast jeder Ausgabe dieses Podcasts hier bringe. Irgendein schlauer Mensch hat auch mal gesagt, es ist besser, mit deinem eigenen Scheiß auf die Nase zu fallen, als mit so Kompromissen. Ja. Und das stelle ich mir dann wirklich auch schwierig vor, wenn du dann sagst, I'll go for the Pop-Business und lässt dir dann irgendwie von 15 verschiedenen Leuten deine Hits zusammenschreiben, weißt du, wo du dann auch sagst, ist mir egal, wer das macht, Hauptsache es ist irgendwie geil. Und dann scheiterst du am Schluss damit und dann ist es so.
Ich bin wirklich so beeindruckt. Also es ist für mich so ein krasses Phänomen, auch wenn ich mir jetzt so diese ganzen TikTok-Leute angucke. Und ich habe so einen Respekt vor deren Arbeit, weil ich es gar nicht checke und überhaupt nichts mache. Also ich könnte das niemals. Und aber zu denken, gerade für so Plattformen musst du dich halt in so die kleinste, engste Box pressen, die du finden kannst. Und so wirklich so eine Persönlichkeit schieben durch jedes einzelne Video, was du machst. Und ich bin immer so, wer bist du, wenn du nicht vor deiner Handykamera hängst?
Ja. Ja. Und was ich auch beobachtet habe, es gibt zum Beispiel so Bands, die wirklich gute Musik machen, die dann aber festgestellt haben, wenn unser Bassist irgendwie Witze erzählt in den Insta-Stories, dann kriegen wir viel mehr Follower. Ja. Und jetzt haben die so eine Comedy-Plattform, weißt du, wo keiner abhängt wegen der Musik, nur weil der Basser, sondern weil der Basser geile Witze erzählt. Ja. Und da haben die halt erkannt, ja gut, der Algorithmus belohnt. Und schon bist du aber dann in so einer Ecke, wo du echt überhaupt nicht hin wolltest, glaube ich.
Ich möchte gerne von dir, Li Ning, du bist 26 Jahre alt geworden, zu einem anderen Menschen kommen, der auch 26 Jahre alt geworden ist, aber vor 3 Wochen, nämlich Lobsley. Die ist genau gleich alt wie du, ist aber Löwin. Also die ist jetzt nicht Jungfrau, die ist noch im Tierkreiszeichen des Löwen geboren.
Wollen wir auch noch so ein paar so Beratungselemente einziehen? Wenn ihr Fische seid, dann geht ruhig auf eure PartnerInnen zu.
Fische und Jungfrau ist eine gute Kombination.
Ja. Wirklich? Okay. Mhm. Mit Löwen?
Löwe ist cute, ich mag Löwen.
Ja, meine Frau ist auch Löwin, also das passt auch perfekt. Ja. Löwe ist auch gute Kombo.
Löwe.
Ja, aber jetzt zu Lobsley. So. Lobsley hat dieser Tage ihre neue Single Dial 27 rausgebracht. Findige Telefonistinnen und Telefonisten wissen, das ist die Vorwahl von Südafrika.
Aha.
Das hat einen Hintergrund, weil vor 2 Jahren, kurz bevor es losging mit dem Lockdown, war Lobsley in Südafrika, hat da Freunde besucht, hat da neue Musik gearbeitet und diese neue Musik wird jetzt erscheinen im Januar nächsten Jahres. Sie nennt sich Cautionary Tales of Youth, ist ihre 3. Platte. Und da werden jetzt tröpfchenweise über die nächsten Wochen immer wieder Singles veröffentlicht. Bei Südafrika muss man sagen, sie war dann wirklich im Lockdown da festgehangen und konnte da nicht weg. Und da haben sie dann auch quasi das Video gedreht zu Dial 27 und das ist wirklich sehr schön anzusehen. Man sieht die Freude, wie Lobsley da quasi ihr eigenen Song intoniert mit ihren neuen Freundinnen und Freunden da über die Dächer von Kapstadt tanzt und es ist wirklich eine große, ein großer Spaß, sich das anzugucken.
Ich habe hier notiert, dass Lobsley irgendwie in der Vergangenheit festhängt. Denn 2016 hat sie mich zum ersten Mal gekriegt, damals mit dem Stück Operator.
Ich weiß, das wollte ich auch sagen.
Ja, der Kotze-Remix.
Ja, und da war es immer so, he doesn't call me, So put me through, operator.
So gut.
Und jetzt sagt sie hier, dial 27. Was ist mit der los? Hat die immer noch einen Festnetzanschluss eigentlich?
Ich hab deine Augen gesehen, als ich Telefonist gesagt habe. Hab ich deine Augen gesehen mit so, ich hab auch was. Pick me.
Nein, aber wirklich.
Hast du aber so gewartet.
Ja, danke schön. Ja. Aber wirklich, ich hab mir überlegt, entweder hat Lobsley wirklich noch so ein Festnetztelefon zu Hause oder, das ist natürlich schon wieder diese kulturpessimistische Theorie, oder es sind so alte Männer, die ihre Texte schreiben.
Das kann ich bezeugen, hat sie nicht.
Aha. Ah, du kennst Lobsley?
Yes. Ich habe sie auch im Juli, glaube ich, in London getroffen.
Ach,
zufällig,
was?
In so einem schwedischen Restaurant.
Oh, nice.
Ja, voll. Ich bin ein Riesenfan und ich bin vor allen Dingen auch Riesenfan von den neuen Tracks, weil ich habe das Gefühl, sie ist so eine von den Personen, die immer mehr in ihre eigene Welt eintritt. Und ich meine, sie war so ein super junges Wunderkind, war super erfolgreich, super früh. Ich glaube, sie war 16 oder 17. Mhm. Und hat damals irgendwie schon ihr eigenes Ding gemacht. Aber umso mehr ich mit ihr auch darüber rede, was sie eigentlich macht, umso mehr ist sie halt so super konsequent in ihrer Sprache und in ihrem Ausdruck. Und gerade auch bei dem Song habe ich so das Gefühl, und das meine ich vorhin auch zu euch, dass das mich so ein bisschen an Nova erinnert. Und zwar nicht, weil sie ähnliche Musik machen, sondern weil sie so eine sehr klare Art haben, das, was um sie herum passiert, das, was sie wahrnehmen, in genau die Worte zu fassen, die dafür stehen. Ja. Und das finde ich total beeindruckend. Es gibt nicht viele Leute, die das so machen können. Fast wie in so ein Gespräch in Musik umwandeln.
Ja.
Und ja, liebe ich. Bin ich totaler Fan von.
Ja, und es ist auch ordentlich tanzbar.
Oh,
wieder.
Ja, aber richtig.
Und also was ich hier auch schön finde, und das werden wir nachher nochmal bei Gordy haben, ich mag an Lobsleys Stimme, dass die auch nicht unbedingt auf den ersten Höreindruck einem Geschlecht zuzuordnen ist. Du weißt jetzt gar nicht genau, singt da ein Mann, singt da eine non-binary Person, singt da eine Frau.
Also dieses tiefe Timbre.
Ja, es ist auch völlig egal, weil es einfach eine schöne Stimme ist. Ja. Es berührt einen, es geht unter die Haut.
Total.
Lobsley mit Dial 27.
Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
Ich liebe den neuen Song von Lobsley. Dial 27 ist ein weiterer Vorbote auf ihre dritte Platte. Die kommt im Januar und nennt sich Cautionary Tales of Youth.
Wir haben neue Musik im Angebot und Leaning im Studio. Der Künstler hat Geburtstag und eine neue Single gedroppt. Die haben wir schon gespielt. Love. Zieht euch das ruhig nochmal rein. Ruhig nochmal zurückspulen. Jetzt
das kann
hier
man
an
ganz
dieser
gut,
Stelle.
Ja.
Nochmal zurückspulen und nochmal hören. Wir werden uns auch Utopia noch reinziehen später und auch die Single mit Nova nochmal hören. Jetzt wollte ich aber fortfahren mit einem Stück von Pawpaw Rod aus den Vereinigten Staaten, der ein Thema besingt, das du wahrscheinlich auch kennst. Denn im Lied geht es ein bisschen darum, sich selber noch mal zu bestätigen darin, dass der Schritt in die Richtung Kunst und in Richtung Musik der richtige gewesen ist. Ja. Er hat beschrieben eine Situation zum Song nach einem Konzert ein paar Tage später. Er war noch so ein bisschen aufgetreten, hat sich gefreut, dass das alles geklappt hat. Ausgerechnet in New York hat er ein erfolgreiches Konzert gespielt, war noch ganz stolz und hat dann mit einer Person gesprochen, die er wirklich liebt und die zum engsten Freundes- oder Freundinnenkreis gehört. Vielleicht auch die Person, in die er verliebt ist. So genau ist es nicht klar. Auf jeden Fall hat die Person irgendwann an dem Abend zu ihm gesagt, du, weißt du was, ich bin stolz auf dich.
Oh.
Und dann hat er dieses Gefühl in sich aufkeimen, hat gespürt, wie so ein Gefühl in ihm aufkeimt. Er musste lachen, also richtig laut lachen. Und hat sich gedacht, wie geil, dass ich vor ein paar Jahren gesagt habe, ich mache jetzt diesen Musikscheiß. Jetzt sitze ich hier in New York, draußen schneit, ich habe ein Konzert gespielt und eine meiner allerliebsten Personen sagt zu mir, ich bin stolz auf dich. Und dann hat er dieses Lied geschrieben, Message Better Days, das quasi so eine Message an sich selber ist. Ja, eine Nachricht an sich selber, hast du gut gemacht.
Ja.
Ruhig weiter so. Wie oft durchlebst du die Momente des Selbstzweifels oder die Momente auch, in denen du vielleicht auch sowas fühlst wie Pawpaw Rod im Song, dass du sagst, geil, jetzt ist Love raus zum Beispiel. Mm. War schon alles gut so, wie das
ich glaube, es ist. Ich glaube, es ist ähnlich, dass es eigentlich immer geil ist, wenn Live-Performances passieren. Also für mich vor allen Dingen. Mhm. Ich glaube, das, was mich am meisten interessiert an dem Job, ist, vor Leuten zu spielen und mit Leuten zu spielen, weil dann so Energieaustausch passiert. Und auch wie wir vorhin auch schon gesagt haben, so dieses Community-Gefühl, Leute zusammenzubringen in einem Raum und eine Message auszutauschen und zu sehen, wie die alle irgendwie damit viben und das auch weiterführen und weitererzählen und neu interpretieren. Ich glaube, das ist das, was mich immer super, super glücklich macht. Alles andere ist schwierig.
Aha, ja.
Super schwierig. Ich habe ein riesen Imposter-Syndrom und...
Du?
Ja, voll.
Okay.
Also richtig schlimm. Richtig schlimm.
Aber unbegründet, würde ich jetzt mal vom Schiff aus sagen.
Ja, es ist halt da. Also es ist nicht rational, aber es ist halt da. Und das hindert auch voll oft dann, also so im Studio zum Beispiel, ich hasse aufnehmen.
Ja?
Ich hasse es, aufzunehmen. Sobald ein Mikrofon vor mir steht.
Da singt man schlechter, ne?
Singe ich so wahnsinnig schlecht. Auch. Und ich singe ja so hauchig auf. Ja. Und dann hört man, der Atem ist viel lauter als das, was ich manchmal dann singe. Und es ist immer so. Und ich bin so, oh Gott, das bringt mich voll raus. Ja, nee, ist ganz schlimm. Ja,
bist du auch eingeschüchtert, wenn du jetzt mit so Produzentengrößen, mit denen du jetzt zusammengearbeitet hast für die neue Platte, bist du dann auch eingeschüchtert, wenn du da im Studio stehst?
Klar. Ja, na klar.
Okay. Und wie kannst du dich beruhigen?
Ich zieh mich so an, dass ich weiß, dass ich die bestaussehende Person im Raum bin.
Oh.
Und hab dann wenigstens irgendwo einen Ego-Pult.
Das war nicht unbegründet.
Voll die gute Idee.
Ja, super.
Einfach Mann. Dress the fuck up. Und dann sollen die anderen mal gucken. Dann kann ich auch scheiße singen, aber ich sehe geil aus dabei.
Exactly.
Ja, aber eine super Idee. Weil ich meine, das kann schon einschüchternd sein. Da steht ein Mikrofon vor deiner Nase. Zu Hause hast du eins für einen Huni. Das der im Studio kostet 3.000. Dann weißt du, der Tag in dem Studio kostet auch nochmal 1.000. Und der Typ in der Mischpult kostet 500.
Ja.
Und dann denkst du ja, gut, da muss ich jetzt relativ effektiv und effizient arbeiten, sonst kostet das sehr viel Geld.
Und ich glaub,
schon ist Pressure da.
Voll. Und ich sehe auch so bei Papa Rod zum Beispiel, macht ja auch super viele andere Sachen und ist ja auch am Modeln und bla. Und ich glaube, das hilft manchmal auch aus dem Ding rauszukommen und andere Sachen zu machen, woanders Bestätigung zu bekommen, die vielleicht nicht so wichtig ist, aber die einen so ein bisschen aus diesem Ego-Drive rausbringt.
Ah, okay.
Darüber müssen wir sowieso auch nochmal sprechen, wie sich die verschiedenen Felder, die du so bestellst quasi mit der Kunst, die verschiedenen Kunstfelder, wie die sich gegenseitig befruchten. Hier vielleicht noch ein Satz aus dem Text des Songs, der gut passt zu allem, was wir gerade besprochen haben. Er singt nämlich "Artists be the hardest on themselves sometimes." Ja, also manchmal ist der Künstler eigentlich sich selbst gegenüber der härteste. Der Endgegner ist eigentlich der Künstler selber.
Mhm.
Wir hören Paul Paul Rod mit "Message" in Klammern "Better Days".
Goldstückli, der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern.
Großer Roots-Fan übrigens, hat er in einem seiner Songs, in Lemon Haze, auf der Lemon Haze-Platte hat er in einem seiner Songs.
Ja, die EP da aus dem letzten Jahr. Ne?
Genau, da hat er auf einem seiner Songs auch Questlove Props ausgesprochen im Lied und so. Und das hört man ein bisschen, dass er live eingespielte R&B angehauchte Musik mag. Paw Paw Rod, meine Lieblingsentdeckung in dieser Woche.
Du hast gerade geseufzt, einfach auch bewundernd, The Roots, ne? Du bist auch großer Roots-Fan.
Ich finde die krass.
Dein Produzent, mit dem du auch zusammengearbeitet hast, Steven Fitzmaurice, der hat ja auch mit Mary J. Blige gearbeitet und so. Hat er da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert? Hast du ihn gefragt?
Es gibt immer mal wieder Stories. Die sind meistens nicht so ganz so spannend, weil man sie selber nicht erlebt hat.
Okay.
Und ich kenne auch immer, ich bin so schlecht mit Leuten. Das heißt, ich kenne immer voll viele Leute nicht und dann erzählen mir Leute Stories und ich bin so, ja, okay, whatever. die geilste Story für mich ist, glaube ich, die von Missy Elliott und Timbaland, dass die beiden damals voll übersehen wurden im Studio und quasi so Nachtschichten gemacht haben und so über so Cousin, Cousine von so einer Gruppe, die gerade am Trenden war, dann immer mal wieder in die Nachtschicht kommen durften und so Sachen ausprobieren konnten und alle waren so, they're the good ones.
Ja.
Let's try them out. Und also so auch so manchmal so zu hören, wo so Musik entstanden ist und wie und crazy.
Ja, gerade bei so Größen, ne? So.
Boah, aber das habe ich auch so abgefeiert, die ganzen
Timbaland-Sachen.
Ja, der mit seinen Tabla-Beats da und so. Ja, da hat er so indische Sounds ganz oft so mit eingebaut. Ja. Und die waren so hektisch und groovy gleichzeitig, die Beats von Timbaland. Fand ich immer
ja,
super
und auch
gut.
Immer dieses, was dann Pharrell Williams ja auch hervorragend adaptiert hat, dieses perkussive Schnatzeln und Schnorkeln und so.
Ich glaube, das meiste kommt aus Stimme.
Ja.
Also ich glaube, er schreibt die meisten Beats mit seiner Stimme zuerst.
Ja,
genau.
Ja, krass.
Crazy.
Super, so
kann man es auch machen.
Super Typ.
Ja.
Zurück in die Gegenwart zu einem neuen Duo, was mich diese Woche sehr geflasht hat. Das handelt sich hier beim Lucy Alexander und Luke Cartledge. Die beiden haben ein Indie-Rock-Duo gegründet namens Scrounge. Scrounge hier das Wort für Schnorren, Betteln. Betteln quasi. To Scrounge heißt, ich bettle mir was. Man könnte im ersten Atemzug...
Das könnte auch gut eingedeutscht werden, finde ich. Man deutscht da so viel. Ja, kann ich mal eine Kippe scroungen bei
dir?
Ja,
voll geil.
Cool.
Gut, ja.
Ja, lass das mal scrunchen.
Lass mal scrunchen.
Ja, finde ich gut.
Kann ich mir den Song scrunchen?
Ja, klar. Scrunch away, bitch.
Ja.
So, die beiden Lucy und Luke haben dieses Indie-Rock-Trio gegründet, wo man im ersten Augenblick an die Blood Red Shoes denken könnte, die auch relativ ähnlich aufgestellt sind, in eine ähnliche Richtung gucken. Musikalisch, finde ich, geht das aber noch ein bisschen tiefer und mehr in die 90er rein. Ich denke da ganz oft an Riot Girl, Bikini Kill, aber auch die ersten zwei PJ Harvey-Platten, die mir sehr geflasht haben damals in den 90er Jahren. Rid of Me und Dry, das waren Riesenplatten, wo PJ Harvey noch so richtig rough war und so richtig dreckig,
punkig. Waren da auch so schnelle Songs drauf? So schnell nicht, dreckig, nee, aber nicht aber so schnell.
Einfach dreckig, ja. Und es war einfach rough und ungeschliffen. Und da dachte man, PJ Harvey wird eine ganz große, wurde sie dann auch, aber halt anders. Das war halt noch so ein bisschen anders damals. Und jetzt bei Scrounge habe ich sehr dran denken müssen, gerade bei dieser Nummer Hit, die ein Vorbote ist auf ihre erste Platte, auf ihr Mini-Album. Das nennt sich Sugar Daddy und wird im Herbst erscheinen. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil das Cover ist der Hammer.
Das Cover ist so geil. Ja.
Oder?
Das ist
dieser, wow, diese Actionfigur, so, ne, die unbemalte.
Ja, ja, das war ja gut.
Mit so Malkästchen.
Ja. Alles dabei. Ein so kleiner voll. Blackberry auch, den man noch anmalen kann. Ja. Und einfach unten die Farben schon abgestimmt. Ist richtig
ja,
gut.
Ja, kannst den Sugar Daddy, kannst du dir selber auch ein bisschen gestalten, so ja, wie du ihn haben möchtest. Der genau. Muss ja, also er soll ja nicht nur reich sein im besten Fall, sondern auch vielleicht zumindest schöne Klamotten an.
Genau. Ja. Interessant ist bei Lucy, sie ist eigentlich Grundschullehrerin, hat aber auch Fußball gespielt oder spielt immer noch Fußball im East London LGBTQ Plus Inclusive Women's Football Team. Mhm. Da ist sie mit dabei. Luke hat sie kennengelernt in der gleichen Band. Die waren mal zusammen in einer Band, haben Folkmusik gemacht und dann plötzlich gemerkt, nee, wir machen jetzt lieber doch diesen roughen Indie-Rock. Mhm. Der steht ihnen sehr gut, ist mein absolutes Lieblingslied die Woche.
Vor gar nicht allzu langer Zeit, im März, haben sie einen Song rausgebracht, der hieß This Summer's Been Lethal. Was auch ein guter Titel ist, finde ich, fürs Jahr 2022. Und das im März schon zu erkennen, dass der Sommer lethal wird, ist schon auch das Prophetische in der Kunst vielleicht wieder. Und mich erinnert es an die School of 2005, die von uns ja gerne erwähnt wird.
Ja, Blood Red Shoes, ne?
Ja, also diese Indie-Bands aus Anfang der Nullerjahre, die dann doch alle ähnlich klangen so ein bisschen, was aber nichts Schlimmes war.
Und ich finde es halt hier krass an London. Ja, also ich denke die ganze Zeit, ich musste voll an Kate Tempest denken.
Ah,
die,
okay.
So Poetin und ich habe gerade von ihrem Buch gelesen und es ist genau so dieses Gefühl von so eine Nacktheit irgendwie von London, die ich geil finde und auch so ein Überfluss. Also es ist so die ganze Zeit viel zu viel und das, roh und du bist die ganze Zeit so, wie soll ich das verarbeiten?
Ja.
Ich kann das alles überhaupt nicht verdauen, aber geil.
Ja. Also ich musste denken an We Are Scientists, Nobody Move, Nobody Get Hurt.
Ja.
Dieses If you wanna use my body, go for it, yeah. Den habe ich nochmal im Kopf gehabt. Und hier The Von Bondies mit Come On, Come On.
Ah, ja, stimmt.
Kennst du den noch?
Ja, ja, klar.
Die habe ich hier beide rausgehört, vor allen Dingen im Refrain. Das ist gut.
Finde ich auch gut.
Guter Stuff.
Das ist noch sehr ungehört. 150 Hörer haben sie in London, 14 in Birmingham, 8 in Manchester, 8 in LA und ich glaube ab heute 3 in Berlin.
Wollte ich auch gerade sagen. Oder? Auf die Zahl wäre ich auch ungefähr gekommen. Rein rechnerisch.
Mal gucken, ob sie auftauchen nächste Woche. Wir brauchen nur 5 neue Fans und dann taucht Berlin auf.
Scrounge mit Hit. Sie haben ihre Single ziemlich selbstbewusst zunächst mal Hit genannt. Hoffen wir, dass es was wird.
Nomestom.
Goldstückli, der Podcast.
Guter Indie-Rock aus London gehört von Scrounge. Hit heißt die Nummer, die zu finden sein wird auf ihrer Mini-Platte. Die kommt im Herbst, im Oktober und nennt sich Sugar Daddy.
Sugar Daddy.
Sugar Daddy!
I want one.
Oh, apropos Sugar Daddy.
Also vielleicht sollten wir diese Stelle nochmal akustisch hervorheben und kurz aufdrehen. Also einer der Personen hier am Tisch ist auf der Suche.
Please, meldet euch.
If you're
030. Wait, was war die Vorwahl von Südafrika?
27.
27.
Dial 27.
So, du hast ja Geburtstag. Ah! Deswegen ist
der
es
sieht
Zeit
sexy
für
aus. Villa Conchi.
Ja, ist doch gut, oder?
Yes.
Hellblau und golden.
Mm-hmm.
It's a fit.
It's a fit.
Um kurz den ZuhörerInnen zu beschreiben, wo wir gerade sind. Wir sind in einer Villa in Mecklenburg-Vorpommern. Wir schauen auf eine wunderbare Seenlandschaft, weil das Goldstückli einfach the shit ist.
Ja. Und da vorne siehst du unsere Yacht,
die
uns abholt gleich.
Na klar.
Ist das nicht schön?
Wow.
I'm on a boat.
Motherfucker. Motherfucker.
Wieso sagen wir eigentlich so oft dieses Wort? Das ist schrecklich. Das ist mir heute sehr oft schon rausgekommen.
Viel zu 90er, darf man echt nicht mehr sagen. Ne?
Das ist echt ein schlimmes Wort.
Ja.
Peaches hat doch Fatherfucker eingeführt vor gar nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Jahren. Das hast macht schon gemacht. Fast mehr Sinn.
Aber hast du es überhaupt gehört? Liening hat gesagt, das Goldstückli ist the shit.
Ja.
Achso, ja, das sind schon zwei Stellen, die wir lauter machen müssen jetzt. Aus den letzten Minuten. Wenn du jetzt hier schon den Sekt aufmachst, oder Champagner, Cava. Oder Cremant.
Cava. Nee, Dom Perignon konnte ich mir nicht leisten. Tut mir leid.
Du hast ja auch schon mal... Sag nochmal, stopp das.
Dom Perignon.
Ich kauf zwei Flaschen. Ja. Egal, was er kostet. Mit der
dann
Stimme.
Ist das Jahr vorbei.
Mit der Stimme kaufe ich zwei Flaschen. Aber lass uns doch, während du das jetzt hier aufmachst, machen wir kurz den Plop noch. Und dann hören wir erstmal Utopia. Yes. Und quatschen da nochmal drüber.
Sehr gute Idee.
Cute.
Ich will den Plop noch hören.
Ja.
Goldstückli. Der Podcast.
Leaning mit Utopia. Ein wahnsinnig schönes Stück, das ich vor wenigen Monaten zum ersten Mal hören durfte an einem Filmset im Tempelhof. Leaning hatte mich zwei Tage vorher angepiepst und gefragt, ob ich nicht mitspielen möchte im neuen Musikvideo. Ich natürlich als arbeitsloser Ex-Radiomann der Zeit hat sofort zugesagt und dahin geflitzt und habe gedacht, ja mal gucken, was ich da abliefern kann. Ich musste einen Moderator spielen, einen Fernsehmoderator.
Okay, nein, ich finde, ich muss die Geschichte erzählen.
Okay, Entschuldigung.
Du erzählst es total schlecht.
Ja, Entschuldigung.
Also wirklich.
Ist okay.
Nein, Winson hat mich gerettet. Ich habe irgendwie eine Notice bekommen, Short Notice. Ich muss dieses Video in zwei Wochen drehen. Das war die stressigste Zeit meines Lebens. Ich habe irgendwie Set-Design, Kostüm-Design, Direction, Production, alles selber gemacht. Wow. Und war so an einem Punkt, wo ich so war, okay, fuck, ich brauche noch diese eine Person. Ich brauche diesen Moderator und der muss geil sein und der muss perfekt sein, weil der eine richtig große Rolle in diesem Video spielt. Und I don't know why, ich habe an Winson gedacht.
You don't know why!
I don't know why! Und Winson hat ja gesagt und kam und ab Sekunde eins warst du incredible. Du hast keine Ahnung. An diesem Set waren Leute, die wirklich mit richtig vielen Leuten schon gearbeitet haben. Ein geiles, professionelles Set. Ein tolles Team. Du kamst an, warst excited. Du hattest eine Idee von der Rolle, die du dir selber kreiert hast. Du bist irgendwie reingegangen und hast angeboten, was kaum jemand anderes anbieten kann. Oh. Das war absolut Wahnsinn. Wir haben uns weggeschmissen, weil du unglaublich lustig warst und gleichzeitig aber auch einfach durchgezogen hast. Und ich glaube, das hat mir super viel gegeben. Es hat mich total angespornt, eine bessere Leistung zu geben. Ich war wahnsinnig dankbar.
Ja, also wenn wir jetzt da schon dabei sind, Komplimente zu verteilen, muss ich direkt welche zurückgeben, weil ich habe in den 90er Jahren, also ich habe von 1999 bis 2002 oder 98 bis 2002, habe ich nur vom Filmemachen gelebt. Ich war Tonassistent und habe die Angel drüber gehalten und habe mit Hannelore Elsner gedreht fürs Kino und so. Also ganz viele auch größere Sachen gemacht und auch immer mit in Umfeldern, die nett waren. Also da waren jetzt keine MeToo-Filmregisseure dabei, wo man danach gesagt hat, also schade, dass ich mit dem zusammengearbeitet habe oder schade, dass ich nicht gesehen habe oder so. Das waren alles coole Leute, aber trotzdem war das da immer so und alle wieder auf die Eins, wir drehen wieder. Ja, und das gab's bei dir gar nicht. Das Team und die Stimmung am Set war so magisch und auch von so einer konzentrierten Ruhe getragen. Das habe ich so noch nie erfahren und ich hatte auch das Gefühl, das ist so ein einziger Safe Space. Da konnte eigentlich jeder mit egal welcher Story reinkommen und wurde so mit offenen Armen aufgenommen und es war dann so ein gemeinsames Projekt. Also das muss ich dir wirklich als Kompliment zurückgeben. Das, was du mit deiner Filmcrew da geschaffen hast, das war für mich einzigartig und ich habe wirklich jahrelange Erfahrung mit so Filmsets. Und sowas habe ich noch nie erlebt. Es war ganz, ganz stark.
Aber das ist schon auf Ansage. Also es ist schon vorgenommen, dass ihr gut miteinander seid. Ne? Das ergibt sich nicht einfach so. Das muss man sich vornehmen.
Das ist für mich das Wichtigste, honestly. Also das ist auch das, was ich immer sage, was mein Ziel ist mit meiner Musik, ist gar nicht, dass ich jetzt unbedingt alles in den Songs repräsentiere. Ich will, dass die Songs warm sind. Ich will, dass sie dich umarmen, dass du dich gut fühlst. Ich will, dass es auch glücklich ist. Auch wenn die melancholisch sind, ich will, dass es was Schönes ist, was dir was gibt. Mhm. Ich brauche nicht immer irgendwelche politischen Themen da reinsetzen in die Lyrics. Und das, was für mich dann aber wichtig ist, ist die Arbeit dahinter. Weil die Leute sehen nicht, was wir alles machen. Wir sind ständig mit Leuten am Arbeiten. Ich glaube, es ist einer der sozialsten Berufe. Wir arbeiten mit unseren ProduzentInnen, mit den MusikerInnen, mit den Labelteams, Publishings, mit den Bookings, mit den Filmteams, mit den whatever. Also es gibt einfach so viele Leute und Instanzen, mit denen du zu tun hast. Und es gibt so viele Leute, die einfach so negativ und unhöflich und uncool sind. Und das Wichtigste für mich überhaupt ist eben, solche Spaces zu schaffen, wo Leute sich wohlfühlen. Und vor allen Dingen auch Leute, und nicht nur, aber auch vor allen Dingen Leute, die nicht sonst so viel gesehen werden und Leute, die nicht repräsentiert werden. Mhm. Weil es ist so möglich und es ist genau, wenn da diese Mischung passiert, entsteht Magie. Und das ist für mich das Wichtigste. Deswegen ist das Produkt für mich auch immer ein bisschen, ist wichtig, aber ist ein bisschen nebensächlich.
Ja, krass.
Der Weg dahin ist für mich das absolut Wichtigste.
Ja, ja, und da ist wirklich, also es war wirklich so ein Familiengefühl. Weil ich hatte nach 10 Minuten das Gefühl, ich bin jetzt hier so part of the family. Und wenn ich ein Problem habe, hätte auch jeden mehr rannehmen können, habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, als wir das Lied vorgestellt haben. Hätte mir da jeden aus dem Team rannehmen können, hätte mit denen alles besprechen können, hatte ich das Gefühl. Weil halt wirklich so eine konzentrierte Ruhe, aber auch so eine Aufmerksamkeit, so eine gegenseitige vorherrschte. Und das hast du als Regisseur ja da auch ein bisschen ermöglicht. Und da sind wir vielleicht in dem Themenbereich, den ich vorhin schon angesprochen habe, der interessant ist. Wie verhält es sich mit diesen verschiedenen Künsten? Wir haben es ja auch schon mal kurz bei Pawpaw Rod angeteasert, dass es ganz schön sein kann, wenn man sich aus der Kunst der Musik vielleicht auch mal rausstehlen kann und was ganz anderes machen und sich da Bestätigung abholen, damit man vielleicht wieder mit so einem frischen Kopf ins Studio zurückgeht. Wie ist es bei dir? Hast du vielleicht aber auch mal Jobs in anderen Feldern, wo du sagst, da muss ich jetzt einen Song draus machen? Also inspirieren sich diese Felder auch gegenseitig?
Ja, voll. Ich glaube, die sind total voneinander abhängig. Also ich meine, gerade so, was Tanz, Film und so angeht, das mache ich ja auch alles in meinem Projekt. Also ich bin da ja auch irgendwie leadgebend. Und selbst wenn ich jetzt anfange, immer mehr auch mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, mit Produktionsfirmen und anderen RegisseurInnen, was für mich total hilfreich ist, weil es mir super viel Arbeit abnimmt, bin ich trotzdem in einem regen Austausch mit denen immer. Das heißt, das ist immer, also alles, was von Li Ning kommt, visuell und auf allen Ebenen, ist auch einfach von mir. Aber ich brauche auch immer wieder Abstand und ich brauche vor allen Dingen auch Projekte, wo ich nicht zu sehen bin. Also ich habe zum Beispiel irgendwie Anfang des Jahres habe ich für Liebeskind so Movement Direction in deren neuen Kampagne gemacht und die ganzen Models koordiniert. Und da bin ich halt einfach hinter den Kulissen, weiß, okay, ich muss mich darum kümmern, dass die KundInnen zufrieden sind, dass der Fotograf irgendwie sein Ding machen kann. Das ist dann so eine Community, also ein Kommunikationslink. Ja. Und das gibt mir super viel, weil es einfach nicht um mich geht. Und es ist, glaube ich, extrem wichtig für mich, immer mal wieder auch nicht mich selber immer wieder zu sehen und zu überlegen, wer bin ich, wie sehe ich aus, was mache ich, was ist meine Meinung. Das ist furchtbar. Ja. Ich will das nicht jeden Tag
machen. Ja, und da gibt es ja vielleicht auch die eine oder andere Technik, die man dann bei so einem externen Job sich abgucken kann, die man dann aber für sich selber nutzen
Safe.
Kann.
Und du lernst ja die ganzen Leute kennen. Mhm. Ich lerne ja das ganze Team kennen. Ich bin so, okay, wow, du bist großartig, du bist super professionell. Mit dir will ich nochmal arbeiten. Wir können uns connecten. Ja. Und aber auch immer wieder auch das eigene Gesicht zu zeigen, in unterschiedlichen Kontexten. Ich glaube, es ist voll wichtig.
Aber unglaublich weise und reif auch. Also ich meine, du bist 26 Jahre alt. Ich will auch nicht alles aufs Alter runterbrechen und so, aber ich mit 26 hatte keine Ahnung von gar nichts. Also wenn ich jetzt zurückgucke, so, ne? Wo, an welchem Punkt hast du denn das gemerkt, dass es ganz wichtig ist, dass du dich auch zurücknimmst? Oder dass du auch nicht sichtbar sein willst? Oder...
Ich glaube, also ich meine am Ende, und ich meine so mentale Gesundheit ist ja so eh so ein Riesending, worüber wir viel reden, und ich glaube, es ist auch teilweise ein bisschen zu großen Fokus da drauf, weil wir uns dann permanent damit auseinandersetzen, wie geht's uns eigentlich und was ist heute los?
Kann auch nach hinten losgehen.
Es kann auch nach hinten losgehen, und ich glaube aber, eine Sache, die für mich immer wichtig war, ist, dass ich extrem viele coole Leute habe, und das hattest du ja gerade auch angesprochen, wir reden über alles. Es gibt keine Tabus, wir können über alles immer reden, und deswegen war es für mich auch immer so ein irgendwie sehr bewusst, dass es mir oft nicht gut geht, wenn ich zu viel mit meinem Spiegelbild konfrontiert bin. Mhm. Und ich gucke super gerne in den Spiegel. Und mir ist es total wichtig, das Leuten auch zu sagen, weil es geht nicht um Schönheit, sondern es geht auch einfach zu sehen, was passiert, was ist in meinem Gesicht, wie verändere ich mich, was passiert, wenn ich meine Augenbrauen nach oben ziehe. Also es ist auch einfach Beobachtung. Ich sehe da gar nicht immer nur, oh, sehe ich jetzt heute gut aus oder so. Das ist es nicht. Aber wenn ich immer wieder irgendwie Jobs mache, wo ich danach das Produkt sehe und ich weiß, es sind Fotos und heute ist meine Haut vielleicht nicht so gut und bla. Und es zieht einfach runter und ich bin irgendwann so, I don't fucking care. It's not about me all the time. Und dann was für andere, und ich glaube, was für andere zu machen, ist einfach das Geilste auf der Welt. Mhm. Das Gefühl zu haben, wenn du weißt, du bist Teil von einem Team, und das geht dir, wenn du die Person bist, um die es geht, geht dir das niemals so.
Ja.
Wenn du Teil von einem Team bist, hast du am Ende des Tages dieses Gefühl, wow, wir haben da was richtig Geiles geschafft, zusammen, weil wir das zusammen machen mussten. Mhm. Wenn du die Schauspielerin bist, wenn du der Sänger bist, wenn du dann bist du nie Teil dieses Teams.
Ich habe das als Tonangler, habe ich ja vorhin schon erzählt, da hatte ich das wirklich auch oft gehabt, dass dann der super lange Drehtag oder der Nachtdreh war dann vorbei und dann hast du deinen Tonmeister angeguckt, dann hat man sich zugezwinkert und hat gesagt, ja, die O-Töne sind safe, die haben wir gut gemacht.
Geil.
Und die Kameraleute waren auch so, ja gut. Also dann, und dann hat man sich auch zusammen nochmal hingesetzt, morgens um 7 nach dem Nachtdreh und ein Bier getrunken.
Und deswegen fühlen sich so viele Stars so einsam, weil sie halt immer secluded sind. Die sind immer nicht Teil von dem, was da passiert. Ja. Und gleichzeitig checken auch viele einfach nicht. Und gerade so junge Pop-Sternchen, die irgendwie super schnell ins Game gekommen sind, haben überhaupt keinen Überblick, was für Positionen eigentlich den Job für sie garantieren. Mhm. Also wie viele Leute einen wahnsinnig krassen Job machen, um überhaupt zu gewährleisten, dass du da thriven kannst.
Ja, aber umso besser, dass du quasi Praktika in allen Gewerken gemacht hast. Ja, ist doch so. Also,
ja, aber ich will
das
ja auch wissen. Ja, ich will wissen, wer das macht. Und ich will wissen, dass wenn ich auf die Bühne gehe, dass da nichts funktioniert, ohne dass da die Inhouse-TechnikerInnen sind. Dass dann irgendwie, also Runner, Leute, die einfach nur aufräumen. Also das sind alles so wichtige Jobs.
Ja, es sind ja auch so viele Abteilungen dabei, die dann auch Einfluss auf deine Kunst haben. Ja. Und wenn du dich da nicht auskennst in der Abteilung, dann macht halt der Kameramann das so, wie er es gelernt hat und dann ist das Video nicht geil. Und wenn du dich aber da auskennst und sagst, ich will aber, dass die Blende offen ist und die Schärfe nur auf den Augen und das Ohr muss schon unscharf sein oder so Sachen, dann weiß ich, meine so.
Das musste ich lernen.
Ja, das müssen alle lernen.
Letztes Jahr kam so ein Magazin raus und da waren Fotos von und ich war so, what the fuck, wer hat diese Fotos gemacht? Und ich hätte es halt im Vorhinein sagen können. Ich hätte vorhin im Vorhinein sagen können, yo, ich glaube nicht, dass die Person, die ihr da angemeldet, den Job machen kann. Mhm. Aber das habe ich mich noch nicht getraut. Und das ist so ein Lernprozess. Ich glaube, jetzt werde ich viel eher sagen, lass mal bitte mit jemand anderem arbeiten.
Ich möchte sehr gerne noch über diesen Ausdruck Chosen Family oder über diese Idee Chosen Family reden. Aber ich glaube, erst machen wir mal einen Musik.
Ja.
Musik. Einfach ein bisschen Pause.
Rein. Ich habe eine hervorragende Musik entdeckt aus England, aus London kommen sie, glaube ich, auch.
Mhm.
Coco Roco nennt sich die Formation. 8 Menschen sind das, die da gemeinsam auf der Bühne stehen. Und was ich hier...
Ich mach das schon.
Nein, aber ich finde es gut. Ich freue mich, dass es dir gefällt. Offensichtlich, was ich hier aber auch krass finde, ist die Entstehungsgeschichte der Band. Und zwar haben sich Sheila Maurice Kelly, das ist die Trompeterin, und Onome Edgeworth, der spielt die Percussions, die haben sich getroffen in so einem... Afrobeat-Festival-Umfeld und haben festgestellt, Persons of Color sind das, haben festgestellt, ja, wir sind hier so auf so einem Afrobeat-Festival und im Publikum sind primär weiße, alte Leute und auf der Bühne stehen vielleicht 3 Menschen mit Roots in Afrika und das war's aber. Und irgendwie kann das ja nicht sein, dass wenn man in London ein Afrobeat-Konzert besucht, dass das so aussieht. Das finden wir irgendwie falsch als People of Color. Und so haben sie sich gesagt, da müssen wir einfach mal eine eigene Afrobeat-Band gründen. Und so haben sie Coco Roco ins Leben gerufen. Die haben jetzt vor 2,5 Jahren oder 2019 hatten die so einen Riesenhit.
The Beauty Junction.
Ja, genau. Und das war so ein ganz gechillter Track, der jetzt musikalisch mit dem, was jetzt kommt, gar nicht so viel zu tun hat. Mit dem FC Junction Stick haben die aber 49 Millionen Plays zusammengesammelt auf Spotify. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Das ist so ein Riesending.
Song ist genial. Ich höre den, seitdem er rausgekommen ist. Permanent. Der ist auf all meinen Playlists. Alle deren Songs, ehrlich gesagt.
Okay.
Aber du bist Fan.
Ich bin riesig.
Das ist ja geil.
Ah, offene Tür.
Ja, gut. Da hab ich einen Glücksgriff gelandet. Aber dieser Song, wieso ist der denn so groß geworden? Ist es so ein Pandemie-Teil gewesen, dass die Leute sich da irgendwie...
Ich frag sowas nicht, keine Ahnung.
Du weißt nicht, warum der so groß geworden ist.
Weil er geil ist, honestly. Weil finally people, die Leute haben Geschmack.
Das ist gut. Ich habe mich so ein bisschen verwirrt gefühlt vom Bandnamen her. Ich dachte erst an diese schwülstige Ablegerzeit vom Barock. Korokoko. Aber es ist umgekehrt. Weißt du, das R hat das ganz gedreht.
Ja. Also, und auch keine weißen, gepuderten Perücken auf der Bühne.
Nein. Es heißt in der Sprache, in der Urhobo-Sprache aus Westafrika heißt es bleib stark.
Kokoroko. Es hat mich erinnert ein bisschen an die New Yorker Sampler. Ich weiß nicht, ob ihr die mitbekommen habt.
New
in den 90ern.
Soul und so, ne?
In den 90er Jahren gab es mal so eine Sampler-Reihe, die hieß New Yorker. Und da wurden Positionen präsentiert, die sich vermischt hatten aus dieser New Yorker Jazz-Szene und aus Einwanderern und Einwandererinnen aus Südamerika. Mhm. Das waren so ein bisschen so Latin Jazz. Mhm. Und das ist ein bisschen, erinnert mich das daran. Und was ich auch die ganze Zeit dachte, so, ey, wenn DJ Premier diesen Track hört, der sampled da einfach alles. da kannst du so geile Hip-Hop-Tracks draus machen. Ja, diese Bläser-Sätze.
Der macht ein ganzes Album draus.
Und was ich auch unbedingt mal sehen möchte, ist, wie das live kommt, weil neben der eben schon erwähnten Sheila Maurice Kelly sind noch Richie Sevright und Cassie Kinoshi an den Blasinstrumenten tätig. Das heißt, es sind drei schwarze Frauen in der ersten Reihe und machen den Alarm klar.
Nice.
Und ich glaube, das ist ziemlich geil live. Mhm. Ich kann es mir vorstellen. Ja, jetzt gehen wir dann zusammen hin.
Ja, bitte.
Kokoroko mit Tojo.
Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
Ja, das ist ja toll. Warte mal, ich muss hier mal die Geburtstagskerzen
ausmachen, ja.
Sonst brennt der Kuchen.
Was hast du denn für Kuchen mitgebracht, Vinson?
Ich habe hier einfach beim...
Mitgebracht, gebacken.
Ja, genau.
Entschuldigung, sorry.
Ich bin beim Sindbad-Bäcker.
Ah.
Der jetzt wieder endlich, nach 6 Wochen gibt's wieder Spinat-Käse-Börek beim Sindbad-Bäcker. Ja. Die sind ja dann immer weg während der Sommerferien.
Ja.
Und ich hab denen auch gesagt, ey, ich bin so froh, dass ihr wieder da seid. Der hat sich total gefreut, die Frau im Sindbad-Bäcker. Ich bin so froh, dass ihr wieder da seid. Entweder Spinat-Käse-Börek. Und die haben ja auch immer so guten Kuchen. Da habe ich jetzt mitgebracht eine Donauwelle, einen Apfelstreusel.
Okay.
Und einen Karottenkuchen.
Aus Sindbad ist der Peter Fox Bäcker, ne?
Ja, ja. Bagdads Backwaren heißt der aber bei Peter Fox.
Schwarz zu blau, schlesisches Tor.
So ein
ich hab einen tierischen Bock auf Bagdads Backwaren.
Da ist es warm, da gebe ich mich mal...
Da fahrt ihr mal der süßen Backwarenverkäuferin.
R&B-Balladen.
Ja,
something.
Sehr gut.
Tarek sagt zu Sam, halt's Maul oder ich werde dir ins Gesicht schlagen.
Sam hat die Hose voll, aber kann auch nicht nichts sagen.
Ja, genau.
Das ist voll, das ist eine meiner Lieblingszeilen. Er kann auch nicht nichts sagen.
Ja,
das ist voll gut. Und diese Beobachtungen, die er da getätigt hat in dem Song, ist echt so, das hat man alles so gesehen.
Peter Fox.
Ja.
Just giving.
Außerdem, was ich bei Peter Fox auch immer wieder geil finde, ist, dass er eine Platte rausgebracht hat, die ein Mördererfolg wurde. Und dann hat er gesagt, nee, ein zweiter mache ich nicht, ist mir too much.
Ja, ist viel zu viel Erfolg.
So viel Aufmerksamkeit wollte er nicht haben. Dann lieber wieder in der Band, Seed so ein bisschen in die zweite Reihe verschwinden. Das ist mir ultra sympathisch.
Hat Seed aber natürlich auch nochmal auf ein nächstes Level gehoben, ne? Die ja. Peter Fox Platte.
Also ja,
das
ja,
war
total.
Dann für Seed dann auch nochmal ein Katapult. So. Ja. Das ist krass.
Die Props gehen raus an Pierre von Dreien. Von Dreien aus dem Goldstückli-Podcast-Team.
Und nur wegen dem Kuchen. Wir sind quasi wegen dem Geburtstagskuchen auf Peter Fox gekommen. Das ist mein Link.
Ja, das war wirklich auch ein guter Song gewesen.
Ja, das war super. Gut, ich möchte gerne die Gordy spielen.
Ja, wir wollten aber noch ein bisschen, du hattest ja ein Thema vorhin vorgeschlagen.
Danke, Chosen Family. Genau. Danke. Wir haben schon ein paar Mal jetzt drüber geredet. Ich glaube, als erstes, Lenin, erklär doch einfach mal, was ist dieser Ausdruck Chosen Family? Was ist die Idee? Hat das mit deiner richtigen Familie zu tun oder wo kommt das her? Erzähl mal.
Also ich glaube, es kommt vor allen Dingen halt aus so einem queeren Kontext, in dem viele Leute eben nicht Zugang zu ihrer gebürtigen Familie haben oder beziehungsweise kein gutes Verhältnis, weil sie homophob sind oder Dinge nicht verstehen oder was auch immer. Und deswegen ein bisschen darauf angewiesen sind, einfach Leute zu finden, bei denen sie unterkommen. Ich glaube, vieles kommt auch aus der Ballroom-Szene, also so aus New York und aus gerade so viele Transpersonen, SexarbeiterInnen, die keinen Zugang hatten, die dann aufgenommen wurden von Personen, Mothers, die Häuser geschaffen haben, wo sie sich umeinander gekümmert haben, sich einander Support gegeben haben. Und das ist einfach so ein wunderschöner Austausch von Menschen und so eine Bedingungslosigkeit auch untereinander, die, glaube ich, überhaupt gar nicht in der queeren Community bleiben muss, sondern sich total ausbreiten kann, auch überall anders hin. Aber einfach so ein wunderschöner Zusatz ist zu, und ich habe zum Beispiel ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie, glücklicherweise. Das heißt, ich habe einfach meine enge Familie und dann habe ich aber auch diese Personen, die einfach da sind und auch da bleiben werden. Also so Mia, über die ich Tonight geschrieben habe, wir sind seit 15 Jahren super eng befreundet und das ist auch einfach ein Fakt. So, wir sind Familie. Don, Don macht meine Outfits für alles, ist Donnarettino, ist aus Indonesien mit 17 nach Deutschland gekommen, ist für mich mehr ein Geschwisterkind als alles andere. Mhm. Also, das ist, ja, Chosen Family ist, glaube ich, einfach etwas, was so besonders ist und so schön und so stark. Ja.
Aber bereichernd und nicht entweder oder. Ne?
Nein, also, gar nicht.
Ja.
Nein, ja, aber manchen wird es schon entweder oder sein. Also wenn dann wirklich die Daddy und Mami zu Hause komplett homophob abdrehen und sagen, ja, dann gibt es ja wirklich so schreckliche Eltern, die sagen, dann bist du nicht mehr unser Sohn. Mhm. Also das gibt es ja immer noch,
ja, ja.
traurigerweise. Und dann ist dann halt nur noch die Chosen Family.
Und ich glaube, Chosen Family kann auch einfach so ein bisschen zeigen, was, wie Familie aussehen kann. Mhm. Wie kann Familie aussehen, wenn wir die Person für das sehen, was die Person ist? Mhm. Wie kann Familie aussehen, wenn wir kompromisslos lieben? Wie kann die Person aussehen? Was kann die Person machen? Wer kann die Person werden, wenn wir alles hinnehmen im positiven Sinne, was und wer die Person sein möchte? Und dann zu sehen, wow, okay, jetzt geht's gut und uns allen gut. Ja. Und wir können so viel mehr machen, wir können uns viel mehr ausbreiten, wir können viel mehr erforschen. Das ist das, was es
irgendwie. Ja, also bin ich auch immer wieder entrüstet und auch sauer auf so Leute, die dann sagen, ja, diese Gendersprache macht mich fertig, oder die sagen, ja, so viele Leute, die trans sind, gibt's doch gar nicht, da braucht man doch jetzt kein Sternchen in die Sprache reinzumachen, da rege ich mich immer richtig drüber auf, denn eigentlich ist ja das, was du sagst, total wichtig, dass die Leute, die sich in ihre Rolle nicht wohlfühlen, dass denen doch gesellschaftlich die Möglichkeit gegeben werden muss, diese Rolle zu finden oder die Person zu werden zu können, die sie sein wollen. Ja. Und zwar ohne zu werden und zu sagen.
Ja, und es ist auch immer so lustig, weil am Ende geht es um Freiheit. Ja. Es geht um persönliche Freiheit. Ja. Und dann zu sehen, wie viele Leute dagegen arbeiten. Und ich bin so, wie unaufmerksam könnt ihr sein? Wie könnt ihr euch selbst im Weg stehen, dass ihr niemand anderem Freiheit erlaubt? Weil das bedeutet am Ende einfach nur, dass ihr für euch selber nichts.
Es gibt ja auch Leute, die sagen, die haben Angst davor, dass wenn Menschen oder Gruppierungen, die weniger Privilegien haben, wenn die jetzt auch die gleichen Privilegien bekommen, dass man dann selber weniger hätte.
Ja.
Aber das stimmt ja gar nicht.
Nein, also, man denkt halt immer an einen Kuchen. So, ne? Wir sind ja wieder beim Kuchen. Du denkst an die 100% und die müssen ja irgendwie aufgeteilt werden. Interessant ist bei den Menschen halt nur, was definieren die denn unter Freiheit? So, ne? Also was ist für die denn Freiheit?
Ja, Autobahn, über 130 fahren ist wichtig.
190 fahren, ist ganz wichtig.
Das ist sehr wichtig. Nicht gendern müssen ist auch wichtig für die Freiheit.
Das sind meistens die gleichen. Das ist im gleichen Auto
total,
drin. Ne?
Total. Diese
Idee. Und ich finde, man sieht das in der Musik, wenn so Netzwerke entstehen in Berlin. Wir haben wahnsinnig geile Netzwerke um Nova herum, mit Mulai, mit irgendwie Noah Slee, Cedric Perry, Kesaya, irgendwie. Es gibt so viele Leute, die in dieser Community drin sind. Und die wird immer größer und wir tauschen uns aus. Wir verbringen Abende miteinander, um darüber zu reden, wie sieht die Industrie aus, mit wem arbeiten wir gerne zusammen, mit wem vielleicht nicht, was können wir machen, was sind Themen, die uns interessieren. Wie können wir das in Musik fassen? Und umso mehr wir uns davon lösen, darauf zu gucken, wer hat wie viele Zahlen, wo sind wir irgendwie, wer arbeitet mit einem Major-Label, bla bla bla, umso mehr können wir eigentlich schaffen und umso mehr Potenzial haben wir. Und es ist das Gegenteil. Anstatt von einem Kuchen irgendwie Stücke zu bekommen, kriegen wir immer mehr Kuchen.
Ja, mehr Kuchen.
Weil wir immer mehr Teig backen.
Ja.
Also es ist
irgendwie, schönes Bild, sehr gut.
Wirklich, also es ist genau das Gegenteil. Also sich davon, und es ist ein ständiger Prozess, es ist nicht so, dass man sich einmal davon löst und dann ist es dann, sondern wir müssen uns immer wieder, ich muss immer wieder selber an mir arbeiten. Natürlich habe ich manchmal Eifersuchtsattacken, natürlich gucke ich mir Zahlen an, gerade bei einem Release, weil ich habe dann kein Live-Konzert. Bei einem Live-Konzert kriegst du direkt Rückmeldungen, du kriegst sofort einen Austausch. Jetzt sitze ich irgendwie, würde ich zu Hause sitzen, würde auf mein Handy gucken, auf irgendwie Spotify Artists und
wie viele
Leute hören sich gerade Love an. Und das ist toxisch.
Ja,
und dann immer wieder da rauszukommen und zu sagen, nein, darum geht es überhaupt gar nicht. Ich habe irgendwas zu sagen. Ich habe was zu sagen.
Ja.
Und ich glaube, erst wenn du als Künstlerin nichts zu sagen hast, dann wird es schwierig und dann sind die Zahlen alles, was bedeutet.
Wir haben einen guten Song jetzt hier in der Playlist, der uns vielleicht dann auch nochmal überleitet auf eine Definition des Begriffs queer, der bei dir auch besonders ist, finde ich, und über den wir auch nochmal sprechen müssen. Und zwar habe ich Gordy jetzt hier in der Liste zu stehen, wie man so schön sagt in Berlin. Ja, haben wir hier in der Liste zu stehen. Gordy war mit dem Song Burn All the Time Machines.
Ja, genau.
Burn them all.
Ja, Gordy erinnert sich an Zeiten zurück in ihrer Jugend als queere Person, die nicht so schön waren und will deswegen die Zeitmaschinen verbrennen, damit man da nicht mehr zurück muss in diese dunkle Zeit aus ihrer Sicht.
Ja, genau. Die Nummer ist ein Auszug aus ihrer aktuellen EP Inhuman. Bezieht sich die ganze EP aber thematisch auf was sehr viel Aktuelleres, weil kurz vor der Pandemie, vor dem Lockdown in Australien, erinnern wir uns ungern zurück, waren die großen Bushfires in Australien. Also wo man wirklich dachte, so dieser Kontinent brennt uns weg. Und Gordy, die ja bürgerlich Sophie Payton heißt, ist eigentlich Ärztin. Und auf dem Weg von Sydney ins Krankenhaus ist sie quasi, hat sie durch diese Feuer fahren müssen und musste wirklich umdrehen, weil die Feuer ihr quasi die Straße versperrt haben. Also sie konnte nicht ins Krankenhaus zu all diesen Menschen, die da verarztet werden mussten, musste wieder umdrehen, ist am nächsten Tag oder am gleichen Tag nochmal zurück ins Krankenhaus und hat dann all diese Schicksale da mitgekriegt von den Patientinnen und hat dann gemerkt, wie sie langsam taub wird innerlich und so wie merkt oder wie vergisst, was es heißt, Mensch zu sein. Also quasi inhuman, becoming inhuman. Ah, okay, und deswegen heißt diese EP Inhuman und Burn All the Time Machines ist ein Auszug von dieser 7-Song-starken EP. Ich bin großer Fan von Gordy, schon seit ihrer ersten EP vor 6 Jahren, die rauskam. Dann kam die erste Debütplatte ein Jahr später. Dann letztes Jahr hat sie sich verliebt in ihre Landsfrau Alex Leahy, die dann ein unfassbar großartiges Duett gesungen haben. Ach, stimmt, Dinos, ja. Das ist das Restaurant in Nashville, wo sie sich lieben und kennengelernt haben oder näher gekommen sind. Mhm. Einen Song drüber geschrieben und es gibt eine Session von KEXP, das ist dieser Seattle Indie Rock Sender. Die müsst ihr unbedingt angucken, weil Dinos ist der erste Song, den sie spielen. Und ich habe den gestern Abend geguckt beim Vorbereiten und ich habe geheult. Das ist so eine Direktheit, die diese zwei dahin bringen und sie gucken sich nicht an. Beide haben geschlossene Augen und du weißt einfach, die singen über ihre Liebe gerade und es ist so berührend. Also nur schon beim Erzählen kriege ich wieder Gänsehaut.
Ja, sehr gut.
Super.
Das ist ein tolles Lied. Ich habe mich erinnert gefühlt in der Melodieführung, in der Strophe an Paul Youngs Love of the Common People. Kennt ihr das noch?
Heaven and love for the common people. Heaven and never the family man.
Kind der 80er.
Ja, Kind der 80er. Damals, man merkt, damals konnte ich noch kein Englisch. Das ist halt noch Fantasy-Englisch, was ja, ich damals
habe.
Mein erster Song war Come a Chameleon.
Das ist Mias Lieblingssong.
Ehrlich?
Ah, ja, okay.
Ja, und den, das weiß ich
Wie
nicht
hast
noch.
Du gesungen?
Da, ich hab, das war halt das Geile bei dem Lied, dass da... der Text war so einfach, dass man den quasi auch phonetisch raushören konnte. Come a chameleon, she come and go. Ja. Und das habe ich meinen Eltern, das weiß ich wirklich noch, mit 6 oder so vorgesungen. Da war der Song ganz frisch. Und die standen so vor mir und waren so, wow, woher kannst du denn Englisch? Das war wirklich ganz geil.
Du bist ein bisschen bubbly,
ja, ein bisschen Jack nehme ich auch noch. So, jetzt aber erstmal Gordy. Burn All the Time Machines.
Der Goldstückli-Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
Burn All the Time Machines. Gordy hat vollkommen recht. Ich erinnere mich jetzt gerade wieder zurück, haben wir letztes Mal, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Diese Woodstock 99-Doku, habt ihr die gesehen? Wo dieses Festival, was quasi so richtig krass im
Desolat.
Arsch gegangen. Ja, und da habe ich mir gedacht... Wer sich jetzt ernsthaft in so eine Zeit zurückwünscht, ja, Ende der 90er, wo irgendwie Männlichkeit nur definiert wurde durch und so ein T-Shirt aus, Muskeln anspannen und eine Bierdose irgendwie mit der Hand zerknüllen. Ich meine, wer das zurückhaben möchte, der hat ja wohl auch nicht mehr
ja,
so richtig alle Sachen
also,
am Schirm.
Also von diesem Festival ist ja wirklich der bestaussagendste Umstand, dass der Zeitpunkt, wo dieses Festival eskaliert ist, war während des Konzertes von Limp Bizkit.
Also es sagt einfach alles.
Also mehr kann man nicht sagen zu diesem Festival. Sorry, aber... Fred, ich habe Durst.
Ja. Was ich noch ansprechen wollte, weil ich es sehr interessant finde, bei dir, Lining, wir haben Interviews natürlich uns angeguckt und durchgelesen in Vorbereitung auf dieses Gespräch hier. Und ich habe in einem Interview interessiert zugehört, als du über deine Definition des Begriffes queer gesprochen hast. Weil du nämlich sagst, in deiner Welt hat es jetzt gar nichts mit der sexuellen Orientierung unbedingt zu tun, sondern es hat eher damit zu tun, dass man vielleicht, wie wir eben schon ein bisschen angedeutet haben, dass man sich auch dafür einsetzt, dass die Welt eben für alle eine schönere wird.
Ja, vor allem. Ich glaube, ich meine irgendwo mal gelesen zu haben und mein Gedächtnis ist wirklich schlecht, also bitte pinnt mich nicht down. Aber dass der Ursprung so ein bisschen auch in den 80ern ist, während der HIV-AIDS-Krise und alle Leute quasi darunter begriffen wurden, die dem ausgesetzt waren oder so ein bisschen prone waren, HIV zu catchen, also SexarbeiterInnen, queer und schwule Männer vor allen Dingen. Und dass es eben auch eben so ein Negativausdruck lange gewesen ist, aber eben so immer mehr Leute eingefasst haben, weil natürlich immer mehr Leute dazukommen. Und heutzutage, ich meine, es gibt unwahrscheinlich viele auch heterosexuelle Personen, die HIV positiv sind. Und für mich hat es aber so ein bisschen bedeutet, dass dieser Begriff einfach sehr beweglich ist, sehr fluid. Und das hat für mich diesen Begriff irgendwie interessant gemacht. Mhm. Also einfach zu sagen, okay, es ist ein Begriff, wir fassen jetzt ein paar Leute damit unter, und aber umso mehr Leute Bock haben, Teil davon zu werden, umso leichter ist es dann auch, das zu vergrößern. Mhm. Und für mich ist eben queer einfach sowas, ein Mindset viel mehr als irgendwas, was eine Person beschreibt. Mhm. Also es ist einfach so ein Wille, eben gemeinsam was Neues zu schaffen. Also auch ein bisschen dadurch ein radikalerer Begriff, weil der halt auch eine Forderung mit sich bringt. Ja. Und das ist für mich queer.
Ja, das ist ganz interessant, weil es ja fast so ein bisschen wie so eine Weiterentwicklung oder wie die Entwicklung des Begriffs Punk, ja, wo man auch erst dachte, voll, ja, das ist ja an die Musikrichtung, aber nein, Punk sein heißt ja viel mehr, und es gibt auch Leute, die Synthesizer-Pop machen, aber mehr Punk sind als die Jungs mit der Gitarre.
Voll, gerade heutzutage.
Ja, genau.
Also
genau.
Ich glaube,
ja, gerade heutzutage leider sehr. Ja. Ja. Weil da kommen die progressiven Rock-Positionen eigentlich ausschließlich von weiblichen Künstlerinnen.
Ich finde im Hip-Hop auch. Also ich finde, Hip-Hop ist in voll vielen Teilen viel mehr Punk als Punk.
Ja.
Weil einfach, weil es jetzt in diese, in unserer Zeit einfach der Moment ist, wo Leute viel mehr noch ausprobieren können, viel mehr aus Geschichten erzählen, aus Gegenden, die irgendwie noch nicht so erforscht sind oder was auch immer. Also ich finde, das ist viel, viel roher.
Ja, aber cool. Also ich finde, das ist eine sehr erhabene Sichtweise auch, dass, ne, dass Queerness oder was auch immer, Mindsets allgemein sich halt einfach loslösen von einer rein sexuellen Betrachtung.
Ja.
So, und das finde ich gut. Also ich finde das für unsere Zeit sehr wertvoll, dass wir uns einfach diese Be-Kindness quasi aneignen und halt einfach auch lernen, gut miteinander umzugehen.
Ist ja eh ein Motto von dir, kill 'em with kindness. Hab
kill
'em
with kindness.
Nicht kill 'em all, sondern kill 'em with kindness.
Kill 'em all with kindness.
Kill 'em all. Kill 'em all. Nee, aber auch um so ein bisschen was Persönliches zu erzählen. Ich meine, ich habe wirklich einfach noch, ich habe mich nie geoutet als gay. Und auch als in meiner ganzen Laufbahn als Li Ning habe ich das nie gesagt. Das wurde von Anfang an angenommen. Und für mich ist es auch noch nie der Fall gewesen. Und es war auch immer schon klar, weil ich schon als Teenager gemerkt habe, okay, wenn ich das jetzt mache, wenn ich jetzt Leuten rumlaufe und Leuten erzähle, ich bin was auch immer, dann schmeiße ich mich in die engste Schublade, die ich finden kann. Weil natürlich alle Leute irgendwie eine Vorstellung davon haben, was das bedeutet. Und die Vorstellungen sind alle falsch, nur um das mal festzuhalten. aber darauf hatte ich überhaupt gar keinen Bock. Und weil es auch nicht stimmt, weil ich nie weiß und ich will auch nicht prognostizieren, ich bin 26, es steht mir noch alles bevor und ich will überhaupt nicht prognostizieren, was passiert, ich kann es nicht wissen.
Ja.
Das heißt, wer auch immer in mein Leben treten wird und mit wem auch immer ich was für eine Verbindung habe, kann ich einfach jetzt noch nicht sagen. Das heißt, ich kann doch überhaupt gar nicht sagen, dass ich die und die Person bin. Und das sehe ich so, ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Mom, die ist 55. Und ich sehe jetzt, sie ist 55, hat viel mehr Energie, als sie vor 10 Jahren hatte, ist irgendwie, hat gerade so einen krassen Aufschub, ist irgendwie checkt, dass das Leben halt mit 55 immer noch hardcore am Laufen ist.
Weil
sie
frisch verliebt ist, oder?
Nö, gar nicht, aber weil es einfach weiterläuft. Ja. Und ich bin so, und wir wachsen auf mit so einer Angst vorm Älterwerden, dass wir denken, wir müssen mit 20 schon genau wissen, wer wir sind, damit wir dann irgendwie zum Tod diese Laufbahn fahren können. Bullshit.
Ja. Oder dass Leute, die mit 40 nochmal was Neues anfangen, so komisch begutachtet werden, so. Das ist ein bisschen spät, jetzt nochmal was Neues anzufangen.
Ja, so Mitte 40, Zug schon abgefahren.
Nee, das stimmt nicht. Ja. Und die Geschichten, die passieren, das, was mit unserem Körper passiert, das bleibt relevant. Und das ist schade, dass da nicht drüber geredet wird, weil es ist total schön und es ist total spannend. Und ich als eine Person, die noch nicht 55 ist, würde voll gerne viel mehr hören, um zu wissen, okay, geil, darauf kann ich mich vorbereiten.
Ja.
Vielleicht nicht immer alles geil und nicht alles schön, aber manchmal sind auch Dinge da, die vielleicht ganz anders sind.
Also wenn du über die Schwierigkeiten des Älterwerdens sprechen möchtest, rufst du mich an. Wenn du die schönen Seiten des Älterwerdens besprechen möchtest, musst du Uli anrufen.
Danke,
wieder, fragt man ihn so, ja, und wie ist es denn? Der so, ja, ich find's einfach so geil, ich bin jetzt ein erwachsener Dude, ich kann Entscheidungen treffen, ich habe 2 süße Kinder und so.
Yeah.
Also Uli ist
super.
Also bei mir ist es auch nicht so schlimm, wie sich das jetzt irgendwie anhörte, aber bei mir gibt's schon so Momente, wo du denkst so, Alter, ich habe jetzt 15 Jahre bei so einem komischen Radio gearbeitet und jetzt bin ich in der Zwischenzeit dann doch ein bisschen älter geworden.
Erinnerst du dich daran zurück, wie du warst mit Ende 20?
Auch nicht, also
hast
ja,
du
doch
bestimmt auch nicht gedacht, wow, ist das alles toll.
Und toll, es gibt auch viele Sachen, wo ich für mich sage, ich habe mich charakterlich weiterentwickelt und bin eigentlich dann doch ein better man als mit Ende 20.
Ja, total. Also ich finde, man entwickelt sich, wie du sagst, halt einfach weiter. und man wird besser. Ich glaube, man wird einfach besser.
Aber ich glaube auch nur, wenn du dir das selber erlaubst.
Voll.
Und es gibt so viele Leute, die sich das nicht, die sich das nicht erlauben, die es nicht wollen und die auch nicht das Umfeld haben, weil sie in Umfeldern sind. Und da sind wir zurück bei Queer, da sind wir zurück bei bla. Umfelder, die einen aufhalten. Und Umfelder, die einen blockieren, weil sie nicht erlauben, dass du neue Sachen erforschst.
Ist natürlich auch ein großes Privileg in einer Großstadt. Ne? Also die Möglichkeiten, die man hat in einer großen Stadt, sind einfach schon vielfältiger als auf dem Land. Also ich bin aufgewachsen auf dem Land, 2000 Seelendorf, und ich wusste schon sehr früh, dass ich in die Stadt will. So, aber nicht, weil ich dachte, da ist das Angebot dann reichhaltiger von Menschen, die ähnlich denken oder in eine ähnliche Richtung gucken, sondern einfach, weil ich dachte so, da ist einfach mehr da. Da habe ich einfach mehr. Und wenn du auf dem Land wohnst, wird es schwierig, ne? Also mit dieser ganzen Chosen Family Idee und mit der Queerness auf dem Land und so. Das finde ich ist immer noch.
Ja, und das fängt, aber hart, das fängt ne? ja schon so, es fängt ja schon so klein an. Es geht ja, Queerness ist ja viel zu groß schon. Es fängt ja damit an, dass du Leute triffst und die sagen, ah ja, das ist so sehr du. Ja. Das ist, Uli ist so und so. Und dann erzählen sie eine Geschichte und es beschreibt dich auf den Punkt. Ja. Und es tut es auch, weil genau diese Person bist du, weil du dich noch nicht woanders hin bewegt hast. Ja. Und ich finde, das ist das Problem. Und dann ist es total egal, ob du queer bist oder nicht. Dir wird total genommen, die Möglichkeit, irgendwas Neues
zu machen. Ja, und das sind nämlich dann, da sind wir nämlich bei den wirklichen Grumpy Old Men, die dann wirklich so verbittert sind und auf der Straße irgendwie sagen, hier ist aber kein Spielplatz zu den Kindern auf dem Bürgersteig, ne? Weil die einfach so sehr dann in dieser Rolle festgehangen sind, die sie sein sollen, sich nicht raustrauen und es gibt auch niemanden, der ihnen da raushilft. Und dann wird man, glaube ich, wirklich so ein Typ, der so sagt, nee. Ja, ist doch so. Oder halt auch eine Frau oder eine non-binary Person. Ich glaube, das ist jetzt wirklich auch...
Das ist egal.
Egal.
Das ist ja das Ding. Es gibt Arschlöcher überall.
Ja, grumpy old
das
binary
Person. Übrigens, auch nochmal, rest in peace, Grandma, mein Lieblingsspruch von meiner Oma. Arschlöcher gibt's überall. Aber im Umkehrschluss eben auch gute Menschen gibt's überall. Exactly. Das war eben die Message.
Ja. Okay, gut.
Dieses Ausspruchs.
Der eine oder der andere Satz könnte der Titel der jetzigen Episode sein.
Arschlöcher gibt's überall.
Ja. Oder der andere.
Such dir einen aus.
Ja, ist gut.
Du darfst das machen.
Wollen wir Musik spielen?
Wir spielen nochmal Musik, würde ich sagen. Und zwar würde ich vorschlagen, wir gehen kurz in den Supermarkt und holen uns Zitronen und Quark.
Oh, gute Idee.
Und dann hören wir uns am Schluss nochmal eine Nummer von Li Ning an. Aber erstmal akut mit Supermarkt. Infos zum Song gibt's gleich.
Goldstückli, der Podcast.
Akut und Supermarkt. Lasse Winkler heißt der Künstler, der schon Stücke rausgebracht hat wie Matthias Filet oder Verbrennungsmotor. Jetzt also Supermarkt wegen Zitronen und Quark.
Ich finde es wichtig, dass man bei Akut auch so ein bisschen anguckt, wann er welche Songs rausgebracht hat. Also vor, ich glaube, 5-6 Jahren war es Verbrennungsmotor, Neukölln liegt am Meer, Haushaltsüberschuss. Also schon sehr prophetisch, in die Zukunft blickend. Dann wurde er ein bisschen gleichgültiger oder romantischer vielleicht eher. Dann die nächste EP war dann Sommernacht, kleiner Wind. Das war schon sehr liebevoller. Und jetzt ist er wirklich komplett off und macht nur noch Sektdusche und Supermarkt.
Ja. Bin ich gar nicht auf. Wir rasen in eine Inflation. Wir sollten eigentlich alle viel mehr in den Supermarkt gehen und viel mehr Sektduschen machen. Ja. Weil mit dem ganzen Sparen wird die Inflation nur noch größer. Also.
Good point.
Er ist halt nicht nur Model, Regisseur, Sänger, sondern auch ein Wirtschaftsweiser, der sie heute besucht hat.
Und auch ein Supervisor.
Find my Tipps on Instagram.
Das sind die schlimmsten Videos vor so, du kannst dir irgendeinen Artist angucken auf YouTube, dann der Typ so, also, ich habe wieder Leute getroffen, die von denen wissen, wie die Akquise machen. Da sagen die mir, ja, ich gehe einfach da auf zu treffen und dann sage ich, so, Leute, so geht das doch nicht. Ihr müsst das doch professionalisieren.
Netzwerk haben wir gesagt.
Kennt ihr den Typen noch?
Ich hab die gleiche Werbung.
Man sieht richtig, dass der Typ vorher, weil das eigentlich nicht kann, so performen vor der Kamera, dass er vorher einen getrunken hat, so einen kleinen Schnaps. Er ist die ganze Zeit so leicht lallt und ist auch noch voll im Kapitalismusfieber.
We love capitalism.
Ja. Und das bei Instagram nämlich auch mit das Schlimmste. Ich weiß nicht, wie die bei mir im Algorithmus gelandet sind. Eine Zeit lang war das, glaube ich, so, dass sie den allen reingeschubst haben. So irgendwelche Dudes, die dann auch so erklärt haben, dass man irgendwie Bitcoins kaufen muss. Auch wenn du arm bist und unter der Brücke schläfst, kauf einfach Bitcoins. Dann wird dein Leben geil und so.
Alter. Ich wirklich nicht. Nein, aber kauf Tickets zu meiner Tour im November. Hallo, ich bin die Ning.
Wunderbar.
Das ist einfach wirklich, also übergangslos ist er
also
reingekommen.
November ist ein guter Monat, weil kurz davor, Ende Oktober, erscheint deine Debütplatte. Es ist Utopia. Ja erst deine Debütplatte. Wir müssen da kurz auch noch zurückspinnen, wieder auf Anfang, weil vor gut 3 Jahren haben wir uns kennengelernt. Da haben wir bei dem Sender, von dem wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen haben, dich hoch und runter gespielt mit Alright und Tonight. Immer noch 2 Riesennummern. Ich liebe die immer noch. So Riesensongs. Und dann gab es bei Dussmann, hatten wir, Vinson, ja immer unseren Live-Podcast einmal im Monat. Und die 2. Ausgabe, da warst du unser Stargast. Mhm. Und wir haben damals vor 3 Jahren schon gesagt, bitte, Liening, werde Weltstar. Du müsstest einfach Weltstar werden. Ist echt einfach Next Project.
Trying hard.
Ja? Okay, gut. Aber einfach nur, wenn du es willst, nicht vergessen, nee, wir waren so.
Ne? I know.
Waren so.
Es war das schlimmste Konzert, was ich hier gegeben habe. Ich war so krank, so krank.
Wirklich?
Ich war so krank und mir ging es so schlecht.
Aber
und
es war gut.
Es war furchtbar.
Aha. Oh. Hm.
Wie war es?
Deswegen,
wo
wir machen das nochmal.
Bei uns war es schon krank.
Ich war, ja, mir ging es richtig schlecht.
Aber es war gut.
Ja, habe ich auch nichts davon gemerkt.
Also, wie gut du bist, wenn du krank bist.
Was ich in einem Interview noch gelesen habe, was mich sehr freut, das muss unbedingt auch noch erwähnt werden, weil wir ja vorhin auch dieses Thema hatten, welche Person möchte man sein, wie findet man das raus, vielleicht auch, indem man erstmal rausfindet, welche Person man nicht sein möchte. Mhm. Und du wurdest in einem Interview mal gefragt, so, gibt's denn Sachen, die du auf keinen Fall machen wollen würdest? Und hast du gesagt, Schlager. Das finde ich total stark. Das muss man, ja, ich meine, einfach, das ist doch auch schon so eine Grenze, wo man sagt, da ist eine Grenze für mich erreicht, das werde ich nicht machen. Da könnt ihr mir Geld anbieten, so viele wollt.
Aber ja, wo ist die Grenze? Wo fängt Schlager an?
Ja, das ist die Frage, Deutschpop.
Ja, okay.
Ausrufezeichen.
Aber wo fängt der Deutschpop an, Schlager zu sein?
Mit Deutschpop.
Ja, es ist wirklich schwierig. Ja, das ist doch wirklich so.
Okay, gut. I mean, no
shame. Aber du würdest nie Deutsch singen.
Doch, ich habe voll Bock, Deutsch zu singen.
Ah, okay.
Ich habe richtig Bock, Deutsch zu singen. Am Anfang wurde ich natürlich so ein bisschen dahin gebracht, weil es war in Deutschland, ist es schwieriger, als auf Englisch zu singen. Habe ein bisschen was ausprobiert, furchtbar. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, ich habe so meine Musikidentität gefunden.
Ja.
Ich habe voll Bock, auf Deutsch zu singen. Mhm. Ich glaube, ich könnte es auch gut.
Ja, aber es ist, also, ich bin selbst immer sehr kritisch, wenn deutschsprachige Texte mir vorgelegt werden. Es ist ganz, also es ist wirklich nicht so einfach, schöne, gut fließende Texte zu schreiben.
Also ich finde im Deutschen, und einfach weil wir wahrscheinlich Deutsch sprechen, und auch englische Musik ist ein bisschen anders, aber ich finde die Texte sind halt so wahnsinnig wichtig.
Ja, genau.
Und dann aber, wir haben so viele Konsonanten. Und eine Sache, die passiert tatsächlich auch mir, wenn ich anfange zu singen, aus Ich und Mich wird ganz schnell ein Ich. Und mich. Und ich weiß nicht warum, aber sobald angefangen wird, daraus Gesang zu machen, verändert sich, wie die Worte gesprochen werden. Und es ist weird.
Was ich bei dir sehr bewundere, ist dein Englisch. Ich finde, du redest so ein schönes Englisch. Und gerade wenn du singst, das ist einfach so, also einfach sehr harmonisch. Also nicht nur mit deinem Timbre von deiner Stimme, sondern einfach dein Englisch ist so gewählt und so erhaben. Woher hast du das? Wieso kannst du so gut Englisch?
I don't know. Ask my mom. Nein, ich glaube Serien, Filme.
Ja. Wirklich?
I think.
Okay, was hast du gebinged früher? Oder wo warst du wirklich dran die ganze Zeit?
Didn't I binge? Nee, ich glaube, honestly, und ich meine, ich habe ein Riesenproblem mit J.K. Rowling, aber ich bin ein riesen Harry Potter Fan, ja. Und ich habe einfach angefangen, die ganzen Filme auf Englisch zu gucken.
Okay.
Immer wieder.
That's where the magic's wrong.
Und ich glaube, da hat auf jeden Fall so als Kind hat da so sich ein Schalter umgelegt, und dann hatte ich einen richtig penetranten Englischlehrer, der uns Grammatik so hardcore eingeprügelt hat. Ich war wahnsinnig schlecht, ich habe nur 4 und 5 geschrieben. Und aber da ist was hängen geblieben. Mhm. Und dann jetzt inzwischen, ich meine, gerade in Berlin, super viele Leute kommen aus den Staaten, Australien, UK. Da mischt sich das so ein bisschen. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe einen totalen amerikanischen Akzent. Und ich arbeite seit 3 Jahren in London. Und it doesn't pick up.
Ja, aber es ist doch trotzdem, also ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass man einfach als Mensch, der sich mit Musik beschäftigt, ein Gefühl und ein Ohr für Melodien hat.
Ja.
Also deswegen können MusikerInnen auch Dialekte nachmachen von mir aus, weil du die Melodie raushörst.
Ja, okay.
Ich bin echt schlecht darin.
Du kannst jetzt keine Verabschiedung auf Sächsisch
echt
machen.
Ich bin echt richtig schlecht darin. Wirklich.
But they tell in London that you have an American accent.
Yeah.
Oh, they do.
Yeah.
And they say...
Selbst in Amerika.
They always ask where you're from?
Yeah.
Okay. Oh, Germany.
Oh my God, you're from Germany. Oh really? God. Wow. Fun.
Fun, fun, fun.
Fun. Have you heard of Berkheim?
It's an N. It's not an M. It's an N.
It's an N.
Und was sind jetzt deine nächsten Schritte? Was hast du geplant? Die Platte kommt ja jetzt im Herbst raus.
Ja. Yeah.
Wie wird da jetzt noch vorbereitend drauf hingearbeitet oder wie sehr bist du schon in der Produktion der nächsten Platte drin? Hast du noch komplett andere Sachen vor, jetzt in den nächsten Monaten, bevor die Tour losgeht, oder proben vielleicht?
Genau, wir proben. Die Tour soll geil werden. Safe. Okay. Also ich meine, wir werden abreißen. Und wir haben jetzt im März irgendwie im Lido gespielt und es war geil. Und es war mit einer tollen Lichtshow von unserer Lichttechnikerin Koyo. Es war eine Tänzerin, Camille war dabei. Aber die Tour wird geil. Und ich will ich will einen Perfektionismus da drin haben. Und ich will, dass die Leute, dass es das beste Konzert, die beste Show ist, die die Leute gesehen haben, period. Das heißt, wir werden dran arbeiten müssen. Es kommen noch 2 Songs raus, 2 Singles.
Mhm. Bis zum Album dann.
Bis zum Album. Die beide mir wahnsinnig wichtig sind. Und auch, glaube ich, ziemlich, also die werden euch auch nochmal eine neue Geschichte erzählen, einen neuen Aspekt zeigen von Leaning. Und dann kommt das Album im Oktober und dann im November Tour.
Und wie schwierig ist das jetzt gerade? Ich fand das immer am schwierigsten, wenn dann wirklich alles abgeliefert ist. Also warst im Studio, hast ja jedes kleine Signal so abgemixt, dass du denkst, das hat jetzt die richtige Lautstärke, der richtige Amount of Hall und die Stimme sitzt an der richtigen Position. Dann ist es fertig gemixt, dann schickst du es zum Mastern und dann ist es ja wirklich fertig. Dann wird es quasi produziert und dann liegt es in der Ecke. Wie schwierig ist das jetzt für dich, dieses da nicht mehr ran zu dürfen und einfach abwarten zu müssen?
Gar nicht schwierig.
Nee?
Also nicht mehr ran zu dürfen, gar nicht schwierig.
Also du magst ja aufnehmen
gar nicht. Weil ich mag aufnehmen gar nicht und ich mag auch Produktion überhaupt gar nicht so gerne. Weil für mich ist es immer so, der Song bewegt sich. Deswegen finde ich auch so schwierig, wie Kanye West ist. Aber ich finde es total smart, eigene Songs immer wieder neu zu interpretieren, neu zu remixen, weil die Message verändert sich, der Tonus verändert sich, der Bezug verändert sich. Für mich ist es das Gleiche, deswegen liebe ich live, weil wir können jedes Mal aufs Neue Gefühle erforschen, ja, die der Song irgendwie mit sich trägt. Und voll oft ist für mich so ein aufgenommener Song ist halt so, okay, wow, I did that. Mhm. An dem Tag hatte ich Schnupfen und hab mich scheiße gefühlt. An dem Tag war ich irgendwie abgelenkt. An dem Tag, wisst ihr, also da ist noch mal mehr Geschichte drin, die überhaupt total irrelevant ist. Und deswegen ist das für mich nicht so wichtig. Ich hasse es, nicht releasen zu können. Ich hätte am liebsten alles letzten Herbst.
Am Tag, nachdem es fertig ist,
ja,
oder?
Dann raus. Damit, zack, zack, zack. Mhm. Und jetzt ist Promo. Verstehen. Promo ist intense.
Intense?
Hi. Love is out. Heute. Listen to love.
Love is out finde ich auch gut. Nee, ist nicht mehr trendy. Love is out. It's out, it's love. Nee. Aber von wegen die Geschichte erzählen, möchte ich es eher umdrehen zu einem Lied, von dem wir jetzt, über das wir jetzt ganz oft gesprochen haben, nämlich vom Gegenteil, Story Untold, das du ja zusammen mit Nova rausgebracht hast. Ja. Ebenfalls eine Berliner Künstlerin, die wir hier vorgestellt und lieben gelernt haben. Erzähl doch mal. Wie hat sich Leaning und Nova kennengelernt in Berlin?
Ist ganz geil, weil ich habe angefangen, meine erste Connection zur Musik war durch Craig Walker.
Stimmt.
Der ursprünglich mal für The Archive, also Head war von The Archive. Und wir haben einfach angefangen ins Studio gegangen und haben zusammen geschrieben. Total random, ich wusste nicht, was wir machen. Und er meinte irgendwann, das ist 2016, 2017, meinte er irgendwann, es gibt diese Produzentin, Sängerin, die wirst du lieben, voll dein Vibe, die heißt Nova. Und damals war ich so, ach, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich mache. Ich weiß, ich will überhaupt gar keine Musik machen, whatever. Bin das übergangen. Und dann Jahre später, ich habe nie wieder was davon gehört, Jahre später bin ich beim Reeperbahn-Festival und ich wusste, oder mein Management war so, okay, da gibt's Nova, lasst uns mal treffen, die ist cool. Mhm. Und dann haben wir uns mitten beim Reeperbahn-Festival, es ist immer super stressig, haben wir uns irgendwie für ein Eis getroffen oder so. Und wir standen so uns gegenüber. Und
die
waren
Jungen von heute trifft sich auf ein Eis.
Exactly. Ja. Und ich glaube, wir waren beide so ein bisschen Fan voneinander, weil inzwischen hatte ich dann auch ihre Sachen gehört und so. Und wir standen so voreinander und waren so, ich lieb, was du machst. Und sie so, ja, ich lieb auch, was du machst. Und dann haben wir irgendwie angefangen zu reden und haben halt voll die gleiche Ebene von auch so, was politisch uns wichtig ist, was wir denken, wie Musik sozial sein kann, ja. Aber auch von, was Musik eigentlich ist. Ja. Und den Song Story Untold hatte ich eigentlich mit James Hersey geschrieben, aha, der auch in Berlin wohnt. Ja. Und mir war das damals total wichtig, weil es ist auch so ein bisschen so ein queeres Thema von wegen Personen, die kein Kind bekommen können physisch, was macht man dann eigentlich und wie, was ist, was wäre das für mich für ein Gefühl, schwanger zu sein? Mhm. Und dann habe ich das irgendwie Antonia erzählt, Nova, und wir haben voll connected und haben angefangen, den Song total auseinanderzunehmen und wirklich ins Detail zu gehen und Sachen aufzunehmen. Und wirklich die Art und Weise, wie Antonia arbeitet, ist so unwahrscheinlich beeindruckend, weil sie so sehr ein Gefühl für das bekommt, was das Thema von dem Song ist und dann genau die Geräusche herausfindet und sucht und erforscht, die dem irgendwie gerecht werden können. Mhm. Und also so mit so einer Liebe und mit so einer Care.
Toll. Ich habe von den Dead Press, ne, die It's Bigger Than Hip Hop gemacht. Und die hatte ich mal im Interview und die haben mir, das ist 12 oder 15 Jahre her, das ist wirklich lange her, da haben die mir den Begriff Artivist nahegebracht. Yes. Also, dass du Künstler und Aktivist sein kannst oder vielleicht sogar sein musst in manchen Situationen. Da habe ich jetzt, also wir kommen ja jetzt vielleicht so langsam zum Ende des Gesprächs, aber da habe ich jetzt das Gefühl, dass du mit der Rolle des Artivists total unten bist. Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, nur weil ich, weil meine sexuelle Orientierung nicht dem Mainstream entspricht oder nur weil meine Hautfarbe nicht so ist, wie sich das der Mainstream mir wünscht oder vorstellt, muss ich ja jetzt nicht die ganze Zeit kämpfen müssen für eine Sache. Ich will doch nur Musik machen.
Finde ich voll gut, aber gleichzeitig.
Aber bei dir ist das, der Punkt irgendwie ein anderer, habe ich das Gefühl. Du hast da Bock
drauf.
Finde ich
richtig, richtig gut und ich unterstütze es total. Wenn ihr keinen Bock habt, habt ihr keinen Bock. Aber wir werden alle politisiert. Für uns wir sind alle unter diesem System und deswegen müssen wir einfach auch diesen Moment nutzen und unsere Stimme laut machen. Also that's the point. Aber ich finde es wichtig oder geil, dass du es sagst, weil zum Beispiel die neuen Sachen, an denen ich arbeite, ich will Sex-Songs schreiben. Und es war für mich super schwierig, weil als schwarzer Mann wurde ich super früh super stark sexualisiert und passiert auch immer noch. Alle Leute sind so, wow, deine Sachen sind sexy, du siehst so sexy aus, was auch immer. Und für mich war es total schwierig, das zu singen oder in Worte zu fassen und da auch eine klare Sprache zu finden. Es hat voll lange gedauert. Mhm. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich so bin, okay, ich habe das gefunden und ich will das nach außen bringen, weil ich liebe Sex. Mhm.
Aber dann Sex im Sinne von Prince? Also du machst dann Cream 2.0 oder... Was sind für dich Sex-Songs?
Sex-Songs im Sinne von Li Ning.
Aha.
Aber ich finde das ganz gut, weil das ist ja jetzt, das ist ja dann vielleicht auch jetzt möglich, weil du über die Jahre geschafft hast, deine Artivist-Position so aufzubauen, dass du sagst, es muss eben nicht alles in der Musik und in den Texten stattfinden. Wir machen den Scheiß ja auch bei den Dreharbeiten, wenn die Familie zusammenkommt. Du machst ja auch so Panels manchmal mit, wo du über Queerness sprichst. Insofern finde ich das nachvollziehbar. Und vielleicht auch einen wichtigen Schritt, weil ich glaube nämlich wirklich, dass es belastend sein kann, wenn man dann in diese Rolle gedrängt wird, wo man gesagt bekommt, du musst aber jetzt in jedem Song, musst du die Gesellschaft anprangern.
Ja, voll.
Ne? Das ist ja auch nicht schön.
Ja.
Wird ja vielleicht auch nicht so die geilste Musik, wenn dann in jedem Song Gesellschaftskritik drinsteckt, so offensichtlich.
Vor dieser Sexplatte freuen wir uns aber erstmal auf deine richtige Debütplatte, die jetzt kommt im Oktober.
Utopia.
Trägt der Name Utopia.
Ja.
Und wie ist das, und da gibt's dann aber wirklich diesen ganzen Filmschissel noch dazu, ist es noch immer so... Weiß man noch nicht. Oder am Schluss die schlimmste Frage.
Der Filmschissel.
I mean, I'm gonna try.
Ja.
It's not gonna be like I wish it was. Aber ja. Die Idee ist dahinter. Let's see how far it goes.
Ja. Also wenn jetzt quasi Mäzene und Mäzeninnen noch zuhören, die sagen, ich will für die queere Familie, zu der wir schlussendlich alle gehören, haben wir heute gelernt. Ich will einen für die queere Familie Riesenprojekt finanzieren. Ja, dann einfach bei Li Ning melden. Ich glaube,
mir Geld.
Ja, ich glaube, wenn das Projekt so
beiderlei. Also bei Li Ning und bei uns.
Ja, wir brauchen auch Geld.
Ja, Goldopia. Goldopia. Ja. Finanziert Goldopia.
Goldopia.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn da das Budget stimmen würde, dann wäre das ja durchaus realisierbar. Aber ich kann mir eben auch in Gedanken ausmalen, dass es relativ schwierig ist, da so viel Kohle
Zeit ist vor allen Dingen Ding. Ja. Die Dinge brauchen Zeit.
Wir haben uns genug Zeit genommen, würde ich fast sagen. Wir können jetzt Nova und Li Ning nochmal hören mit Story Untold. Weil wir haben die Stories erzählt, die wir erzählen wollten. Ja. Wir haben die Tour beworben. Wir haben gesagt, alle müssen sich laufen. Love ist draußen.
Es werden neue Sachen kommen. Haltet die Augen und Ohren offen.
Guckt euch das Utopia-Video nochmal an. Da spielt
und das Love-Video.
Ein sehr talentierter Moderator mit.
Ja, stimmt das auch, ja. Und das Gold-Video ist auch sehr gut. Ja,
das Gold-Video.
Sorry.
Highlight.
Gut, dann schönen Geburtstag noch. Ich will jetzt auch abbrechen, damit Lining noch ein bisschen was von seinem Geburtstag hat. Da kann ja nicht sein, dass er seinen Ehrentag die ganze Zeit mit so zwei Dudes in so einem dunklen Studio verbringt.
Old Grumpy Man im Keller.
Du gehst jetzt schön in den Garten, oder?
Ich habe jetzt ein Meeting.
Ein Meeting.
Oh, nice.
Aber es ist gut, es geht um ein Video.
Na gut.
Okay. Danke fürs Kommen.
Danke fürs Kommen, schönen Geburtstag. Dankeschön. Noch. Release Navidad. Leute, zieht euch schön Love rein.
Und hört Goldstückli.
Ja, danke. Thank Bis you. Zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.
Tschüss. Goldstückli. 6 Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Urli und Winson. Proudly produziert von Bose Park Productions.
Lad ihn dir herunter und dann hör ihn dir an. Den Podcast mit dem Winson und dem Uhlingmann. Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken. They call it the gold, they call it the gold, gold Stückli. The gold, gold Stückli.